Lieutenant.
Computations underway. We'll be able to plot the fleet's position in 7 minutes.
Got a pool going, right? See you get some of those kills now that Starbucks ain't well?
Oh, we know I'm gonna clean up.
My boy, shut up and focus. It's not a simulation.
Roger that.
His heart stopped!
Defib now!
Power's unstable. The battery units are at the aid stations.
Well, then get me a knife.
Hallo und herzlich willkommen im Bahnhofskino Galactica mit mir, Patrick, und...
Mit mir, Britt-Marie, hallo.
Sehr schön. Das geht doch super flüssig.
Ja.
Uns hat sich zerstreut oder zersplittert oder wie wird man scattered am besten übersetzen?
Zerstreut, ja, denke ich, ja.
Die deutsche Variante macht daraus die verlorene Flotte. Lief allerdings ja so hier bei RTL 2.
Und somit wissen wir wieder zumindest die Hälfte des Plots.
Ja, ich glaube, das offenbart sich ja so unseren Protagonisten nach 10 Minuten, dass da irgendwer verloren gegangen ist.
Ja gut, das ist
alle,
kein, ja. Zumindest kommt diese Info dann auch recht schnell in der Folge. Aber wie gesagt, ich kann immer nur wieder den Kopf schütteln. Aber das ist ja ein ständiges Thema. Wobei das ja auch ein Kränkeln quasi der Serien aus dieser Zeit und auch schon ein bisschen früher ist, dass immer solche Übersetzungen gemacht worden sind, die halt, ja,
es ist
alles
flach
verraten.
Ja, es ist vor allem flach, es wirkt so uninspiriert und das ist so didaktisch, so nacherzählt. Ne?
Ja,
so.
Also mir wäre es tatsächlich lieber, statt dass sie einen Titel nehmen, in dem dann auch quasi drin steckt, was in der Folge passiert, dass sie dann lieber was ganz Generisches nehmen, sowas wie der Morgen, die Sonne, das Weltall. Weißt du, also dann doch lieber sowas, was ja auch völlig uninspiriert ist, aber es verrät wenigstens nichts.
Also man muss ja schon dankbar sein für sowas wie die verlorene Flotte, ehrlich gesagt, weil das hat ja noch eine gewisse Poesie oder eine Rhythmus,
ja,
möchte ich sagen. Manchmal habe ich echt Sorge davor, dass wäre Battlestar Galactica, die neue Serie, 10, 20, 30 Jahre zuvor rausgekommen, dass man eben sowas wie Kobolds Last Gleaming so einen Titel gegeben hätte, Teil 1, wie gestrandet auf dem erdähnlichen Planeten oder sowas. Mhm.
Findest du eigentlich, jetzt mal ganz kurz, also ich wollte dich jetzt eigentlich gar nicht fragen, aber es fällt mir gerade ein, jetzt vielleicht kannst du es auch rausschneiden, wenn es keinen Sinn ergibt, aber ich habe letztens eine Diskussion gesehen zwischen von zwei Star Trek Fans, die sich darüber unterhalten haben, dass sie es doof finden, wenn im Titel drin steht Teil 1. Wenn es also mehr Folgen sind, die eine Komplettfolge ergeben, weil sie gerne sich überraschen lassen möchten und nicht wissen möchten, dass das quasi der Anfang von der Story ist. Und und da wollte ich dich mal fragen, wie du dazu stehst, weil wir haben das ja hier in Battlestar Galactica auch, dass dann auch immer Teil 1 dabei steht. Das heißt, wir wissen dann quasi, also du weißt es ja sowieso, aber wir wissen dann quasi, dass da also eine Geschichte nicht innerhalb der Folge zu Ende erzählt wird, sondern dass da auf jeden Fall noch was kommen muss.
Ja, wie ich das finde, ich bin gar nicht so sicher, ob ich dazu eine dezidierte Meinung habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde aber die Frage trotzdem spannend, weil Ronald D. Moore, einen der beiden Showrunner, den treibt das um. Der hat sich auch dazu geäußert, jetzt gerade hierzu, gerade zu Beginn der zweiten Staffel, dass immer noch so ongoing Diskussionen waren, eben mit dem Sender oder dem Produktionsstudio, wie die das eben wie die das handeln mit den Fortsetzungsgeschichten, weil er hat im Grunde gesagt, will das nicht machen, also Episodennamen immer Teil 1, Teil 2, Teil 3 geben. Aber eben das Studio hat gesagt, ja, wir müssen irgendwie kenntlich machen, dass das hier der große Zweiteiler ist oder so. Mhm. Und auch macht am Ende doch bitte noch so ein To Be Continued dahinter, von dem er auch gesagt hat, wieso nicht einfach weglassen und davon ausgehen, die Geschichte wird eben nächstes Mal weitererzählt. Ich meine, müssen wir das irgendwie immer quasi so die Zusicherung geben? Nee, es geht auch weiter nächste Woche. Und ich meine, kann das Publikum nicht selbst erschließen? Mhm. Also das sind offenbar Gedanken, die ihn umgetrieben haben. Und das spielt auch später im späteren Verlauf der Serie eine zunehmend unwichtigere Rolle, wo sie ihn dann, glaube ich, dann einfach auch machen lassen. Hm. Aber welche Meinung habe ich dazu?
Also,
ich glaube, ich finde es ganz gut, ehrlich
vorher
gesagt.
Okay.
Also ich finde es im Star Trek-Kosmos so mit einer sehr episodischen Erzählstruktur, also wenig so großen Story-Arcs, sondern dem abgeschlossenen Abenteuer der Woche durchaus sinnvoll.
Zumindest bei den
sinnvoll.
Frühen Serien, genau.
Hm. Ja, ja. Also da finde ich es gut, wenn es dann eben Unification Teil 1 und 2 ist oder Best of Both Worlds Teil 1 und 2 oder Encounter at Farpoint oder All Good Things.
Oder
jetzt habe ich, glaube
so,
ich, fast alle TNG-Folgen genannt, die mir gerade einfallen. Keine Ahnung, noch ein bisschen Way of the Warrior, um DS9 reinzubringen oder so.
Ja, The Maquis, wie gesagt, ist auch DS9.
Ja, finde ich okay, aber hier,
okay,
nö. Ist es mir ehrlich gesagt egal. Okay. Brauche ich das nicht.
Ich muss dir sagen, ich kenne es ja nicht. Also ich weiß ja dann nicht, ob das eine Doppelfolge oder eine Dreifachfolge oder sowas ist im Vorhinein. Und ich finde es, glaube ich, spannender, wenn ich es nicht wüsste. Aber es stört mich nicht, wenn es mit drin steht und ich es weiß. Nur dann kannst du dich halt, dann stellst du dich schon automatisch darauf ein, dass die Geschichte halt hier nicht zu Ende ist dann. Weil sonst sitzt du ja doch vielleicht irgendwie, keine Ahnung, auf der Stuhlkante und denkst, oh mein Gott, wie geht's jetzt weiter? Und oh mein Gott, und denkst, dass die Story noch ein Ende findet und dann plötzlich hört die mittendrin auf, weißt du? Wenn du nicht weißt, dass es da noch Teile gibt, die folgen. Aber so, ja, so viel nimmt mir das jetzt nicht weg, wenn ich das weiß. Okay, das war nur ein kurzer Zwischengedanke.
Ich finde den Gedanke aber gut, weil natürlich reden wir von einer Ära vor dem Streaming-Zeitalter und der... Es gab Möglichkeiten, aber die waren eben nicht so, ja, so gegeben wie heute, dass man sagt, man guckt einfach quasi was nach oder wartet dann eben, bis alles im Stream verfügbar ist und binscht das dann so weg, wenn man dann eben gerne alles so am Stück gucken möchte. Und also deswegen verstehe ich auch hier das Studio oder dass sie eben interveniert haben und gesagt haben, müssen wir jetzt irgendwie unbedingt schon wieder hier quasi mit so einem offenen Ende, ist das nicht irgendwie total frustrierend für vielleicht auch ein neues Publikum, das sich erst so an die Serie gewöhnen will, wenn die jetzt da quasi mitten in die Handlung reingeschmissen werden und dann auch die Folge mittendrin endet. Ich verstehe das schon, diese Denke. Das ist natürlich heute, glaube ich, einfach nicht mehr so ein Thema.
Ja, nee, das ist heute ist auch, das Schauverhalten ist heute auch ein ganz anderes. Ich kann immer nur sagen, ich komme mir ein bisschen vor, als wie der Opa, der vom Krieg erzählt, wenn ich immer erzähle, ich habe das schon tausendmal erzählt, ich erzähle es auch hier nochmal, der schlimmste oder längste Sommer meines Lebens war der Sommer zwischen Best of Both Worlds 1 und 2. Also sprich dem Finale am Staffelende und dann eben dem Einstieg mit der neuen Staffel. Weil wir, und jetzt ist das halt Spoiler, aber ich meine, TNG ist jetzt wirklich schon sehr alt, weil wir halt nicht wussten, ob Picard stirbt oder nicht. Weil sie haben ihn ja schon zum Borg gemacht. Das war ja schon ein Schritt, den wir nie erwartet hätten. Deswegen war dann wirklich echt alles drinne. Es hätte durchaus auch sein können, dass er dann halt stirbt. Und dieser Sommer war der längste Sommer meines fucking Lebens. Also als Star Trek-Fan und vor allen Dingen, ich hatte ja auch keinen Zugang zu irgendwas aus USA oder so. Also in USA hast du ja vielleicht noch ein bisschen was so through the grapevine gehabt oder Fanzines oder was auch immer.
Ja, genau.
Aber das hatte ich ja alles gar nicht. Also ich hatte eine Star Trek-Freundin und ich war dann Mitglied im Star Trek-Fanclub. Aber das war's. Also mehr Zugang zu Star Trek hatte ich nicht.
In welchem Star Trek-Fanclub warst du?
Im Star Trek-Fanclub Europe. Das
ich war aber auch bei Star Trek Central Europe, hieß der.
Ja, der hieß dann, ich glaube, das ist alles der gleiche. Ich glaube, der hat sich mehrfach umgenannt. Das ist der den quasi Bartholomä gehabt hat.
Ja.
Der jetzt auch die Cons und so weiter, also oder die FedCon halt auch macht. Und genau.
Die, wo es dann alle Vierteljahr, weil hier diese Zeitschrift gab und man dann eben News erfuhr, die aber auch schon.
Ich glaube, es gab nur einen Club, ehrlich gesagt. Es gab vielleicht ein paar kleine und dann gab es einen großen und diesen einen großen, da war ich mit drin. Und ich glaube, da waren wir alle irgendwie mit drin. Und das war so mein einziger Zugang irgendwie auch. Und das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, dass man so komplett auch abgeschnitten war von allen Infos, wenn man sich nicht wirklich irgendwie selber drum bemüht hat. Aber ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, ich wäre nie auf die Idee gekommen, mir was aus USA zu importieren. Also
damals,
wenn ich dann auch höre...
Nein. Also zu Best of Both Worlds Zeit, Anfang der 90er mit Sicherheit nicht. Nein.
Ja, aber ich kenne auch Star Trek-Fans zum Beispiel, die dann wirklich die DVDs beziehungsweise Videos damals ja noch wirklich dann aus USA sich haben schicken lassen, wenn dann die Staffel draußen war und so weiter. Ich hätte doch nicht mal gewusst, ich war super naiv, ich hätte doch nicht mal gewusst, wo ich das suchen hätte sollen, weil es war ja auch nicht so, als ob du dich einfach mal so an den PC sitzt und sowas googelst. Ich meine, später konntest du das dann schon. Ich meine, 90er, da konntest du das schon. Wir hatten dann auch schon Computer und so. Aber das ist natürlich alles nicht vergleichbar mit heute. Heute bist du ja echt super informiert über alles. Selbst mit Battlestar Galactica, was ja schon so alt ist, hast du immer noch die Schauspieler, die heute auch noch aktiv wirklich als Schauspieler auch arbeiten und so weiter.
Ja.
Und von denen du immer mal wieder was in die Timeline gespült bekommst, wo ich immer denke, Mensch, jetzt ist das schon so lange her und trotzdem kriege ich immer mal wieder was über Battlestar Galactica in meine Timeline gespült, ob das ein Schauspieler ist, der sich zu irgendwas äußert, weil er auf einer Con war oder ein Zeitungsartikel oder irgendwie jetzt hat einer aus meiner Bubble hat jetzt gesagt, sie schreibt bald noch irgendwie ein Sachbuch darüber und so. Also irgendwie taucht es plötzlich immer irgendwo auf. Und das finde ich dann schon toll. Und du bist halt echt viel näher dran.
Ja,
also das ist schon schön. Es hat Nachteile und es hat Vorteile, aber ich finde, es hat auch viele Vorteile als Frauen.
Ja, oh, die PK-Sache mit Best of Both Worlds. Ich glaube, ich war zu spät dran. Ich glaube, ich habe die tatsächlich dann auch relativ zeitnah sehen können. Also den zweiten Teil, in dem sich eben herausstellte, nein, man kriegt hier PK zurück aus dem Borg-Kollektiv und er wird wieder ein normaler Mensch, also dass er gerettet wird. Aber ich verstehe das Gefühl, weil natürlich man auch damals unglaublich viele Serien guckte, wo dann einfach die größten Stars sagten, nö, ihr zahlt mir nicht mehr genug, ich habe keinen Bock mehr mitzumachen, Dreh ist mir zu anstrengend. Ich meine, Star Trek, TNG und überhaupt die ganzen alten Trek-Serien aus der Generation, das schlaucht ja. Die drehten ja 24 bis 26 Folgen pro Jahr. Ich kann da durchaus auch verstehen, wenn jemand wie Patrick Stewart, Established Character Actor und Shakespearean Patrick Stewart sagt, weißt du, ey, 8 Monate pro Jahr Drehtage von 16 Stunden ist nicht so geil. Ich bin dann mal raus schwebe als Locutus mit den Borg davon.
Wobei ich dir ganz ehrlich sagen muss, dass ich das gar nicht auf dem Schirm hatte, dass der eigentlich ein etablierter Shakespeare-Darsteller war. Also für mich war der nur existent als Picard. Aber nichtsdestotrotz, klar,
nein, damals
heute weiß ich das
nicht,
natürlich auch.
Aber
alles.
Heute natürlich.
Ja, klar, logisch.
Mit dem Blick der Erkenntnisse Jahrzehnte später gucke ich so darauf und denke mir, ja klar, ich meine, damals natürlich haben die total für ihre Rollen gelebt. Ich habe diese Fanzines gelesen und jedes Interview dann mit einem der Schauspieler oder Schauspielerinnen dann bin da durchgegangen und dachte, ja geil, natürlich. Die lebt und stirbt für ihre Rolle, diese dort spielt.
Genau.
Die macht nichts anderes.
Ja, und ich meine, wir sehen ja jetzt auch positiverweise, um den Bogen wieder zurückzuspannen zu Battlestar Galactica, dass ja doch auch ein Großteil der damals jungen Köpfe ja durchaus noch heute gut im Business unterwegs sind.
Sie sollten besser im Business unterwegs sein. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das kurz zitiert habe, aber ich habe mich sehr darüber gefreut, dass irgendwie Alan Sepinwall bei The Ringer auch geschrieben hat, dass eine seiner Lieblingsserien sei, der eben ehemaliger Chief Critic ist von Rolling Stone, und dessen Bücher ich auch sehr schätze, die größere Karrieren haben sollten, als sie haben. Aber ja, sie sind alle noch im Geschäft. Und das freut mich auch sehr. Und das Angenehme für uns, also auch ein bisschen für die Recherche hier in Vorbereitung der Episoden, ist natürlich, dass beim neuen Battlestar Galactica das Internet schon sehr stark und groß war und das Fandom eben sehr groß und eben Ronald D. Moore eben auch ein sehr tech-affiner Mensch, der Podcast-Folgen zu jeder einzelnen Battlestar-Folge aufnimmt. Und für mich eben so neben Lost, glaube ich, so eine der Serien, wo ich mich am meisten auch damals schon so im Online-Fandom auch bewegt habe und wirklich Spaß daran hatte, weil Leute das irgendwie dann live quasi kommentiert haben oder aktuell nach den jeweiligen Folgen und dann auch immer Material dazu verfügbar war, weil eben auch Ronald D. Moore immer sehr, sehr transparent war, was so seinen kreativen Prozess betrifft. Und anders eben als genau damals als Track-Fans so irgendwie in den 90ern, wo wir auf gar nichts saßen oder warteten immer noch.
Also, dann lass uns doch mal gucken. Scattered. Zerstreut.
Richtig.
2005, am 15. Juli das erste Mal gesendet, nicht wahr?
Ja.
Und wer steckt da noch so mit dabei drin?
Ich glaube, dieselben Menschen hinter den Kulissen wie beim letzten Mal. Ne? Wir verabschieden uns, wir sehen die Leute wieder, von denen wir uns auch verabschiedet haben bei Cobalt's Last Gleaming Teil 1 und 2, nämlich den Autoren David Weddle und Bradley Thompson, Regie wiederum Michael Reimer. Und wir schließen direkt an die Handlung, wie sie endete, zum Staffelende. Und ich habe zum Housekeeping nur zu sagen, diesmal etwas, was total Meta ist und wahrscheinlich auch fast niemanden betrifft, der unser Format hier hört, aber ich habe in der früheren Folge gesagt, dass Ronald D. Moore in seinem Blog ja immer diese Podcast-Audiokommentare veröffentlicht hat und dass man die auch sehr gut hören könnte, weil die spoilerfrei sind. Und jetzt hörte ich den Podcast-Audiokommentar zu Season 2, Episode 1 und stellte fest, nee, der spoilert wie nichts Gutes. Ich wollte gerade sagen, der junge Mann, aber ich glaube, er war damals noch Ende 30, also kann nicht junger Mann sagen. Da bezieht sich auch direkt auf Sachen, die dann im zweiten Teil passieren, also in der Folge, die nächste Woche kommt. Aber er sagt dann auch, ja, dieser Character-Arc, den wir dort anfangen, der endet dann in Folge 6. Und ich dachte mir, oh shit, also ich sollte kurz mal eine kleine Warnung aussprechen an Menschen, die vielleicht jetzt da mithören und gar nichts wissen wollen. Also er passt da nicht so genau auf.
Ich finde krass, dass er sich auch selbst quasi spoilert. Der muss doch klar sein, dass die Leute, die das damals dann auch gehört haben, vielleicht genauso angepisst gewesen sind, Weil sie
ach so, nein, die Podcast-Folgen, die hat er, meine Wahrnehmung, er hat die offenbar später aufgenommen, ich glaube nach Abschluss der Produktion. Ich bin mir ziemlich sicher, die kam auch 2005 raus, aber wahrscheinlich einfach ein paar Wochen nach der Erstausstrahlung.
Okay, ich dachte, die sind zeitgleich erschienen, aber wenn es so ein bisschen versetzt ist, dann gibt es auch
das war meine Wahrnehmung in Staffel 1, aber ich gucke das nochmal nach und bringe es vielleicht mit ins Housekeeping nächstes Mal, vielleicht aber auch nicht. Ich sage nur generell, ist Vorsicht geboten.
Brauchst du gar nicht nachgucken, wir wissen es ja, weil sonst hätte er ja dann nicht schon sagen können, was passiert. Also es muss offensichtlich versetzt aufgenommen worden sein.
Ja, klar. Überhaupt, aber ich meine, die Taktung ist ja relativ zackig, muss man sagen. Nicht so eine lange Wartezeit wie zwischen den Staffeln heutzutage, wo man manchmal eben mittlerweile 1, 2, 3 Jahre wartet, bis dann Season 2 rauskommt. Wir haben, ich glaube, die letzte wurde ausgestrahlt, letzte Folge der ersten Staffel im März 2005 in den USA und jetzt sind wir im Juli, also 4 Monate später. Sci-Fi hat da nochmal so ein bisschen anderen Senderhythmus, darauf können wir auch nochmal kurz eingeben, mit Season-Finale, also die fangen, das ist glaube ich jetzt auch nur für Leute interessant, die die Serie damals in den USA geguckt haben, die fangen eben tatsächlich im Sommer, wenn alle anderen Pause machen, an mit ihren neuen Staffeln. Und ich habe mal nachgeguckt, das machen die mit Stargate und anderen Sci-Fi-Serien genauso. Oder haben sie damals so gemacht?
Haben sie das nicht auch mit Resident Alien jetzt so gemacht?
Ja, heutzutage ist das ja gar gut gäbe. Nee, aber damals, ich meine, gab es auch diesen etablierten Network-Ausstrahlungsrhythmus. So von wegen der TV-Season beginnt im September, dann kommt so der Weihnachtsbreak und dann geht in der Regel eine Staffel bis so März, April, Mai. Mhm. Und dann kommt eben der typische Break. Und im Grunde läuft von Mai bis Pi mal Daumen September kaum was Neues im Fernsehen. Das war so der übliche Veröffentlichungsrhythmus.
Ja, ja. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich weiß, da kriege ich jetzt vielleicht einen auf den Deckel, aber es wundert mich ehrlich gesagt, dass Sci-Fi überhaupt noch existiert. Also das ist ja so ein Spartenkanal im Grunde. Und der hat immer mal wieder zwischendrin einen Riesenhit, vielleicht auch mal einen zweiten Riesenhit. Und dann hast du jahrelang nur noch, ich will nicht sagen Schrott, aber doch Durchschnitt, ja? Und dann denkst du dir, oh mein Gott, ich dachte, der ist schon längst pleite gegangen, von dem habe ich seit Jahren nichts mehr gehört. Und dann kommt irgendwie wieder so ein Knaller. Also das ist irgendwie, ich habe das Gefühl, die hangeln sich quasi von Knaller zu Knaller und zwischendrin ist halt doch so ein bisschen Durstzeit. Deswegen bin ich immer überrascht, wenn ich mitkriege, Mensch, die gibt's offensichtlich doch noch. Und
auf das kriege ich dann immer nur
dann mit, wenn irgendeine Serie wieder mal ein Hit war, weißt du?
Auf Sci-Fi,
weil es dann heißt, es lief auf Sci-Fi. Ja.
Da gibt es echt extrem viel Schrott, das möchte ich auch gar nicht schönreden. Es gibt einfach so viele Nischen-Streaming-Anbieter und Kabelkanäle, die halten sich einfach nur dadurch am Leben, dass sie zwischendurch eben auch mal wie ein blindes Huhn Korn finden. Shutter gehört mit Sicherheit dazu, da läuft auch überwiegend Käse und dazwischendurch kommt immer wieder so ein Banger raus. Showtime ist für mich ein Anbieter, die immer mal wieder riesige Hits haben und das dann selber kaputt machen, indem sie einfach die Staffel, in die Serie niemals enden lassen, so von wegen, Dexter ist so ganz spannend. Ist Dexter nach Staffel 4 immer noch spannend? Ich weiß nicht. Nach Staffel 6, ich bin mir nicht so sicher.
Ist Resurrection, also jetzt der neue, ist es auch verschrottet, ja, oder?
Bin ich sicher. Aber ich weiß nur, dass Homeland zum Beispiel eine gute Serie war, bis dann irgendwann die 34. Staffel um die Ecke kam, gefühlt. Und ich dachte, nein, das ist, ihr könnt doch einfach irgendwann mal aufhören.
Ist übrigens auch gerade auf Netflix eingestellt worden, nur am Rande.
Okay, jetzt mal kurzer Rant zum Thema, man muss Kühe, profitable Kühe nicht ewig melken. Zurück zu Battlestar Galactica. Wir fangen jetzt an, nach einer guten Viertelstunde, versprochen. Mit Scattered. Die verlorene Flotte, du hast bereits erwähnt, 15. Juli 2005. Und in welchen Handlungsstrang schützen wir uns zuerst, wie es die Tradition so will, fangen wir an auf dem von Zulon besetzten Caprica. Und dort haben Starbuck und Hilo Meinungsverschiedenheiten, um es mal nett auszudrücken, über das Existenzrecht und die Vertrauenswürdigkeit von Caprica Boomer. Diese nutzt den Streit zwischen den beiden Piloten, um Starbucks zylonischen Raider zu klauen und vom Planeten zu fliehen. Also ich denke mal, das wird suggeriert, dass sie vom Planeten auch flieht und dass sie nicht einfach dann 100 Meter weiter parkt. Ne? Also sie haut ab.
Nee, die ist weg, definitiv. Ja.
Ist nicht wahnsinnig viel, was da passiert. Hast du Gefühle und Gedanken dazu?
Es ist natürlich wieder so eine Diskussion, die nicht wirklich fundiert ist, weil Hilo halt schreit, ich habe das im Gefühl, dass es mein Kind ist und dass sie wirklich schwanger ist.
Ja.
Und Starbuck auf der anderen Seite dann sagt, das ist eine Maschine, die verarscht dich. Warum sind Männer so doof?
Ja.
Und ich dachte so, okay, what? Was?
Es hat ja einen Punkt.
Ja, sie hat definitiv einen Punkt. Ich tue mich ja schwer, also so generell, vielleicht habe ich zu viel AI-Filme ja. mittlerweile schon gesehen, wo sich dann rausstellte, dass die KI dann hinterher doch irgendwie ein Existenzrecht hatte. Deswegen tue ich mich immer schwer zu sagen, es sind wirklich nur Maschinen.
Ja.
Aber theoretisch von dem, was wir jetzt halt wissen, ist es ja tatsächlich so, dass da, und dann zu sagen, die sei schwanger, also ich, ganz ehrlich, ich wäre auch Team Starbuck, also ich hätte, würde auch denken, die verarscht den.
Ja.
Und das stimmt vorne und hinten nicht. Aber alleine das Risiko einzugehen, dass wenn ich sie umbringe, ich tatsächlich auch noch ein Kind mit umbringen würde, das wäre mir zu heikel, das würde ich nicht einfach so durchziehen. Und Starbuck wird es ja jetzt einfach durchziehen, die wird die einfach abknallen. Ja, ich weiß nicht.
Ich verstehe Starbucks Punkt komplett. Ich kann es nachvollziehen. Ich meine, sie kommt in eine Situation rein, die für so, die ja maximaler What-the-fuck-Moment ist für sie. Also muss sich damit Six prügeln, geht dabei fast drauf und dann kommt eben Hilo um die Ecke, von dem sie glaubt, er sei tot. Und Boomer an ihrer Seite, von der sie weiß, dass die Boomer, von der sie ja auch noch nicht weiß, dass sie eine Zylonin ist, in dem Moment sie auf der Galaktika vermutet. Und da steht sie plötzlich und ist schwanger von Hilo. Und what the fuck nochmal. Also das ist ja wirklich, das ist ein bisschen viel, ehrlich gesagt.
Ich finde die Argumentation von Boomer ja auch ganz gut, die dann sagt, ich bin keine Maschine, ich erinnere mich an alles. Ich erinnere mich, wie du damals, als wir irgendwie Kadetten waren, keine Ahnung, was hast du irgendwie dich übergeben hast und was auch immer. Also erzählt dann auch von den Erinnerungen quasi. Und da bin ich dann, an dem Punkt bin ich dann echt so ein bisschen so, ah, verdammt. Also da wäre ich wahrscheinlich eingeknickt, wenn ich da wäre, aber die ignoriert das halt alles.
Hm.
Das fand ich zum Beispiel ein gutes Argument von Boomers Seite. Naja, aber offensichtlich hat sich ja das nicht bestätigt, weil, also beziehungsweise hat es ja nichts gebracht, diese Diskussion, weil am Ende sind es ja die Gelackmeierten, sie werden ja da sitzen gelassen, während Boomer sich eben das Schiff geschnappt hat. Und jetzt habe ich mich auch, ich habe mich mehrere Dinge gefragt. Erstens, stellt sich vielleicht später heraus, dass Boomer das gemacht hat, weil sie irgendwie ihnen helfen möchte. Also kommt sie dann vielleicht irgendwie, keine Ahnung, mit dem Rettungsschiff zurück oder whatever. Also du weißt es nicht so.
Ja, ja, spekulieren mal. Also, weil sonst hätte ich dich gefragt.
Ja, weil, also wir wissen ja, dass die drei zusammen definitiv nicht in dieses Schiff reingepasst hätten.
Mhm.
Also es ist ja wirklich so ein Ein-Mann-Schiff quasi.
Mhm.
Also vielleicht ist das sowas. So, ich glaube nicht, dass sie sitzen lässt. Ich glaube schon, dass sie irgendwie zurückkommt oder Leute schickt oder was auch immer. Die Frage ist, und da blicke ich nicht ganz durch, vielleicht hast du das, weißt du das. Also dieses Schiff wurde ja explizit genommen, weil es in der Lage ist, zur Erde zu springen. Also das hat irgendwie so einen Special-Antrieb, was auch immer. So.
Ja.
Haben die, und aber die regulären Schiffe, die sie haben, also jetzt die sie jetzt benutzen, um sich zum Beispiel zu verteidigen auch oder so, die haben ja diesen Antrieb offensichtlich nicht. Oder doch? Also ich habe das so verstanden, dass sie den nicht haben, sondern dass nur dieses eine Schiff diesen super krassen Antrieb hat. Jetzt verstehe ich irgendwie nicht so, und wenn das Schiff jetzt weg ist, heißt das dann, dass wenn die jetzt sich ein neues Schiff klauen könnten auf der Erde, um dann quasi zurückzufliegen, dass die dann gar nicht zurückspringen könnten, weil die anderen Schiffe diesen Antrieb auch nicht haben? Oder wie ist das mit diesem Antrieb? Also ich blicke da nicht so ganz durch, welche Schiffe diesen Antrieb haben und welche nicht.
Die Vipers haben den nicht, soweit ich informiert bin, aber da muss ich aufpassen, dass ich irgendwie gerade selber auf die Füße treten oder den Quatsch
erzähle. Das war ja die Diskussion auch zwischen Adama und Starbuck, dass er ja gesagt hat, das ist das einzige Schiff, das wir haben, das so springen kann. Außer eben, ich springe mit dem großen Battlestar-Schiff. Und deswegen ist das halt schlecht, wenn das weg ist, weil dann ist halt diese Ressource komplett weg.
Ohne jetzt da intime Kenntnisse der Galaktika-Flotte zu haben, ist natürlich so, dass die großen Raumschiffe, Frachtraumschiffe, Kampfkreuzer, wie auch immer, alle springen können. Diese Raptors, diese Raptoren auch eben springen können, also diese etwas größeren Erkundungsschiffe, weil wir sehen ja auch geradezu hier zu Beginn von dem Kobold-Zweiteiler, Kobold-Zweiteilers in der letzten Staffel wieder Boomer und der Co-Pilot da fast in den Planeten reinspringen. Also diese Erkundungsschiffe können das ja auch, aber ich glaube nicht die Vipers, richtig.
Das würde aber auch bedeuten dann quasi, dass wenn sie dann zurück wollen, also wenn sie jetzt zum Beispiel ein Schiff klauen könnten, mit dem sie vom Planeten runterkommen.
Ja.
Ich glaube, das ist nicht so schwierig, das wäre, glaube ich, machbar.
Mhm.
Das war ja auch ursprünglich der Originalplan von Boomer und Halo sowieso. Das heißt, wenn sie jetzt ein Schiff klauen könnten, das sie alternativ nehmen, weil ja das andere Schiff jetzt quasi geklaut wurde von Boomer, dann bringt ihnen das ja gar nichts, weil dann sind sie zwar vom Planeten runter und gut, dann sind sie erstmal aus der Gefahrensituation raus, weil ja die Zylonen da quasi dann erstmal nicht mehr hinter ihnen her sind, aber sie können gar nicht zurück zu Battlestar Galactica springen, weil dafür bräuchten sie ja so ein Spezialschiff mit so einem Antrieb.
Ja, Es ist vielleicht ein bisschen, klingt es ein bisschen faul und als würde ich ausweichen.
Oder klauen einfach dann so ein Schiff. Oder aber es ist einfach alles scheißegal.
Ja, mach dir nicht zu viele Gedanken darüber, glaube ich. Die Situation ist neu, mit der sich alle arrangieren müssen. Ich meine, Starbuck ist ja auch nicht da mit dem Gedanken dort angekommen, dass sie jetzt zwei Personen zurücktransportieren muss, geschweige denn eine. Sondern einfach sich nur so einen Pfeil einstecken will und dann eben einfach wieder zurückfliegt. Und so oder so, du hast ja recht, würden die noch nicht mal zu zweit, geschweige denn zu dritt, in diesen Raider da reinpassen. Da gibt es schon Mittel und Wege. Also Situation ist jetzt auch kompliziert. Mich hat nur, ehrlich gesagt, deine Prognose oder deine Spekulation darüber, wie es weitergeht, interessiert. weil, genau, Boomer natürlich auch nur ja sehr eingeschränkte Möglichkeit hat, Hilfe zu holen. Entweder sucht sie die bei ihren zylonischen Artgenossen, muss man ehrlicherweise sagen. Sie kann aber natürlich nicht mehr zur Galaktika-Flotte zurückkehren und sagen, hier übrigens, ich bin's, die zylonische Agentin. Ich bin jetzt schwanger. stört euch nicht daran, dass mein Ebenbild gerade euren Commander niedergeschossen hat.
Ja, aber das weiß
sie
ja eigentlich vielleicht gar nicht. Aber ja, es ist alles sehr kompliziert. Du hast schon recht.
Theoretisch
müsste sie jetzt eigentlich zu den Zylonen. Aber die würden sie ja nicht retten. Das wäre ja Quatsch. Also die Starbuck und Halo.
Nicht Halo.
Ich meinte Halo. Ja.
Halo
aber,
ist das Xbox-Spiel, ja.
Genau. Halo und Starbucks. Willkommen im Battlestar Galactica. aber ich weiß nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, nachdem wir sie ja jetzt die ganze Zeit schon so gesehen haben, dass sie doch vertrauenswürdig wirken sollte, dass sie sie verrät. Aber offensichtlich hat sie irgendeinen Plan und ja, mal gucken.
Ist auf jeden Fall relativ kleine Handlungsabschnitte in dieser Folge. Mal gucken, was da...
Ist mal wieder so, wie es immer ist mit den Caprica-Handlungsabschnitten, sag ich mal. 99% der Abschnitte, die wir gesehen haben, hätten wir für die Story eigentlich nicht gebraucht. Das finde ich hier ist auch wieder so. Sowas hätte ich jetzt auch nicht unbedingt gebraucht, aber natürlich ist es ein schöner Füllmaterial für die Story, weil man sich vielleicht dann doch zwischendurch mal kurz fragt, was ist mit denen noch?
Ich sag's doch ganz ehrlich, ich bin kein großer Fan dieser Episode. Ich finde, sie ist überfrachtet. Es ist zu viel drin. Und ich habe keine wirklich belastbare Erinnerung mehr daran, ob das besser wird. Ich meine, es wird besser, weil einfach auch David Icke und Ron Moore als Chefautoren da einfach autarker wirken, agieren können und strukturieren können, Episoden planen können in der Zukunft. Aber einfach auch mal den Mut zu haben, jetzt auch klar, wenn das eine Staffelpremiere ist, zu sagen, wir lassen einfach bestimmte Handlungsstränge erstmal komplett außen vor und kümmern uns darum in Woche 2 oder 3, wäre hier ein guter Weg gewesen. Jetzt ist das, glaube ich, ganz schlechte Form wieder der Kritik. Ich gebe den kreativen Köpfen hier Tipps, 20 Jahre after the fact, wie ihre Story hier besser hätte funktionieren können. Aber ich habe mir ja hier bei diesem ganzen Gespringe zwischen dem Planeten und der Flotte und diesen und jenen Handlungsstrang schon gedacht, wow. Und gerade wenn dann Ellen hier gleich noch auftaucht und dann eben auch noch eine Szene kriegt, wo sie ein bisschen intrigieren darf, dachte ich, also das war, glaube ich, so für mich der Moment, in dem ich dachte, oh, habt ihr echt nicht genug zu tun? Müssen wir jetzt noch Ellen und Ty im Quartier?
Wir schmeißen einfach alle mal mit rein. Ja, genau. Ich fand es tatsächlich auch zwischendurch ein bisschen, ich will nicht, ja, konfus vielleicht so ein bisschen. Ich habe ein bisschen Probleme gehabt zwischendrin, wieder reinzufinden in den entsprechenden Handlungsstrang, was daran liegt, weil ich nicht ganz so konzentriert geguckt habe wie sonst. Und das habe ich gemerkt, da musste ich dann zurückgehen. Ich dachte, Mensch, also weil einfach so viel passiert und irgendwie so viele Dinge nebeneinander und dann taucht irgendwie nochmal der Charakter auf.
Ja.
Und ich sitze dann so zwischendurch, ich so, ach, kenne ich den? Habe ich den schon mal gesehen? Weißt du, wir sind jetzt eigentlich in Staffel 2 schon, aber irgendwie kommt der mir gar nicht bekannt vor. Also es war alles sehr, sehr interessant.
Ich glaube, wenn man es weiß, kann man sich vieles wegerklären oder schönreden damit, dass eben die Produktionsbedingungen ein bisschen kompliziert waren in dieser Folge. Die war ursprünglich anders konzipiert und sollte einfach mit einem längeren Abschnitt beginnen, in dem wir quasi so die Origin-Story von Ty und Adama Senior, Commander Adama, kennenlernen. Also die beiden so in jüngeren Jahren sehen. Wir haben ja auch immer noch diese kurzen Flashback-Momente in dieser Episode eingestreut, aber die beschränken sich eben auf 1-2 Minuten in Summe. Und der ursprüngliche Plan war eben, dass die einen maßgeblichen Teil dieser Episode einnehmen und wir erstmal einige Zeit vergeht, bis wir überhaupt an Bord der Galactica in der Jetztzeit zurückkehren und eben ans Krankenbett von Adama und so weiter, sondern quasi so die Geschichte der Freundschaft oder der Kameradschaft und Partnerschaft der beiden kennenlernen. Und es war so eine Mischung, erzählt eben Ronald D. Moore in seinem Podcast-Audiokommentar aus, die Story hat so nicht wirklich funktioniert und man wolle eben dann doch wissen, wie es weitergeht. Und sie waren aber auch sehr, sehr mit diesem, ich nenne zwar junge Leute Make-up, dass sie da den beiden Schauspielern von Tai und Adaba, mit dem sie die da, wie nennt man
schlimm.
Das?
Es war wirklich schlimm.
Es sieht nicht
also
gut
aus. Also es gibt
aus,
ja manche, also wir haben, es ist ja nicht das erste Mal, dass, ich finde bei Frauen wird es oft gemacht, wenn die dann quasi keinen jungen Schauspieler irgendwie extra engagieren wollen, dann muss dann die ältere Schauspielerin quasi eine junge Variante von sich spielen und dann kriegen die oft so Zöpfe gemacht oder irgendwie die Haare werden dann irgendwie ein bisschen heller blondiert und so, also da hat man so seine Tricks. Und bei Männern wird halt auch oft gern Schnurrbart dran geklebt, so wie jetzt auch bei Adama und ganz ehrlich, das sah doch fürchterlich aus. Das sah wirklich schlimm, also ehrlich gesagt sah so ein bisschen aus wie so eine runtergerockte Military-Variante aus den 70ern. Also wirklich, und halt aber nicht jünger, sondern,
ich finde, sie haben das Beste draus gemacht. Sie haben das,
ja,
irgendwie
das
tatsächlich gerettet dadurch, dass es eben tatsächlich manchmal wirklich nur Sekunden andauernde Momente sind, in denen man die beiden Figuren sieht. Aber der Gedanke war wohl wirklich, die beiden zu zeigen vor so circa 20, 25 Jahren. Ich glaube, Moore sagt so auf halber Strecke zwischen den beiden zylonischen Kriegen, zwischen dem jetzt und dem eben vor rund 50 Jahren. Also, ja, dass sie so 20, 25 Jahre jünger sind. Tatsächlich sind aber diese beiden Schauspieler, ich habe jetzt nicht nachgesehen, wie alt sie sind, wie alt Michael Hogan und Edward James Olmos damals waren. Aber ich nehme mal an, so beide Anfang Mitte 50, die sehen eben auch mit ein bisschen mehr Haar auf dem Kopf und einem Schnauzbart im Gesicht immer noch aus wie Männer Mitte 50.
Ja,
und,
stimmt.
Das ist, da kann auch kein Weichzeichner helfen oder ich weiß nicht, ich habe es ein bisschen mit Ausleuchtung versucht und allem, aber die sollen eben, glaube ich, Leute spielen relativ am Anfang ihrer militärischen Karriere, so Anfang 30 und no way. Also das ist einfach... Das funktioniert so nicht.
Vor allen Dingen muss ich ganz ehrlich sagen, also dafür, dass ja eigentlich in dieser Folge, die durch Flashbacks eben erzählt werden hätte sollen, wie sich Adama und Tai kennengelernt haben und wie es eben zu dieser, ja, ich sag nochmal, vermeintlich innigen Freundschaft auch gekommen ist, dafür war es mir zu wenig Flashback. Das ist auch das, was ich, wo ich das Gefühl hatte, wir haben irgendwie zu viele Handlungsstränge, wo zu viel reingeballert werden soll und dann darauf obendrauf noch die Flashbacks. Mir wäre es tatsächlich lieber gewesen, wir hätten eine Folge gehabt, wo man vielleicht wirklich einen konkreten Handlungsstrang hat, vielleicht noch eine ganz kleine Caprica-Story irgendwie und dann die Flashbacks. Also, dass du quasi nur zwei Stories hast, die dann in sich miteinander so verweben, weißt du?
Ja.
Ich glaube, das hätte dem gut getan, weil so hatte ich das Gefühl, dass diese Flashbacks irgendwie immer so ein, also es fühlte sich so an, als hätte einer dann, nachdem alles fertig war, sich gedacht, oh, wir müssen noch mal Flashbacks irgendwo reinhauen. Und dann waren die mir viel zu kurz und haben auch nicht wirklich richtig erzählt, was da eigentlich passiert ist.
Nee.
Also nicht so richtig.
Ich finde auch, es ist so ein, es wird andauernd etwas angeteasert, was letztendlich in der Auflösung nicht wirklich interessant ist. Ich meine, vielleicht wird dieser Handlungsstrang in der Vergangenheit, dieser Handlungsstrang, der eben vor 20, 25 Jahren angesiedelt ist, mehr Raum eingenommen hätte, wäre man da mehr mitgegangen. Aber so haben wir ja immer dieses wiederkehrende Bild von dieser Tür, die zu Thais Quartier führt, wo er sich da eben gerade mit einer Frau verlustigt und eine Schnapsflasche in der Hand hat. Und wir sehen
ja
immer diese
nicht
drei.
Seine Frau? Okay.
Ja, ich bin mir nicht so sicher.
Ganz sicher, man konnte sie so richtig sehen.
Ich bin mir nicht sicher, dass es seine Frau ist. Ich glaube nicht, dass es Ellen ist. Auf jeden Fall sehen wir immer diese Einstellung von der Tür mit der Nummer 3 und jemand klopft da an und Wir wissen ja als geübte FernsehguckerInnen, da kommt dann ein Reveal am Ende. Die Tür geht auf und wir sehen, was dahinter ist. Und wenn wir dann sehen, was dahinter ist, nämlich so eine Art Colonel Tai wie hier Martin Sheen in Apocalypse Now, da, bevor er zur Mission gerufen wird, ist das eben super unspektakulär. Da geht die Tür auf und sagt, hier übrigens, Adama hat Ihnen sein Vertrauen ausgesprochen und bittet Sie, an Bord seines Schiffes zu kommen. Und Tai so, oh.
Ja, aber es soll natürlich auch zeigen, dass Adama ihn quasi gerettet hat. Also, weil er ist halt der runtergerockte Säufer, der irgendwie keinen Fuß mehr auf den Boden kriegt. Und dann kommt Adama und so nach dem Motto, also Loyalität und Treue zahlt sich aus und deswegen wird uns, glaube ich, auch suggeriert, dass Time halt so dankbar ist, weil er ihm im Grunde ja gerettet hat.
Die Folge zeigt das, ja, ich wünsche, es wäre ein bisschen eleganter geschehen. Genau. Es zeigt die Realität, die Freundschaft zwischen den beiden, aber eben auch, dass Tai kompetent ist. Und dass das Vertrauen, was Adama in ihn hat, zeigt sich eben an Tais Handlung hier, dazu kommen wir gleich später auch noch, dass es eben gerechtfertigt ist. Und das wird schon alles transportiert. Trotzdem fand ich das alles so ein bisschen holprig.
super, also ich fand es auch super holprig, was halt aber auch damit zusammenhing, genau. Ich frage mich halt, ob das damit zusammenhängt, weil das halt einfach so viel Flash von diesem Flashback-Material, das gedreht wurde, rausgeschnitten wurde, weil ich glaube, das hatten wir ja als Info zu dieser Folge auch bekommen, dass eben sehr viel einfach geschnitten wurde. Das,
ja, ja.
Also ich glaube, damit hängt es auch zusammen. Und was ich auch nicht verstanden habe, muss ich dir ganz ehrlich sagen, was genau jetzt diese Flashbacks triggert, weil er sieht halt Adama, wie er da in seinem Blut quasi liegt und also abtransportiert wird.
Nichts.
Und ja, aber dann hat er diesen Trigger von der Tür und der 3.
Ja.
Das ergibt für mich überhaupt keinen Sinn, wenn er jetzt ein Flashback gehabt hätte zu, ich weiß nicht, zum Beispiel zu einer Klopperei, wo die beiden irgendwie in der Bar gebondet haben miteinander, weil sie sich vereint gekloppt haben gegen eine andere Gruppe oder so. Wenn es irgendwas gewesen wäre, was auch mit Blut oder Medizin oder Krankenhaus zu tun gehabt hätte, aber er hat halt einfach nur ein Flashback zu einer Tür und einer Nummer.
Nein,
und deswegen
ja, ja.
ist ja auch diese Erwartungshaltung so hoch, weil du dir halt denkst, was bedeutet das? Und am Ende kommt halt raus, einfach gar nichts.
Ja gut, das Attentat grundsätzlich triggert das natürlich schon in Teil, dass er möglicherweise diese Flashbacks hat, aber auf einer, also wir sehen nicht wirklich, dass er auf irgendwas, was ihm da erscheint, diese Vision, oder nicht die Vision, die Erinnerung an die Vergangenheit, ihn irgendwie in seinem Handeln beeinflussen. Und dazu gibt es sogar eine Produktionsanekdote von Moore, der an einer Stelle selber sagt, in der sie auch so Flashback-Szenen wieder reingeschnitten haben, in der eben Ty einfach so einen Korridor runterläuft, sagt er, ach, das ist übrigens hier eine Szene, die wir eigentlich für Episode 5 gedreht haben und wir haben die einfach da mal hier reingeschnitten, weil die, also das ist wirklich komplett einfach gelöst im Schnitt. Das war, das, es gibt storyseitig keine Notwendigkeit für diese Flashbacks. Das ist komplett einfach im Schnitt nochmal komplett rundum erneuert, weil das ist nicht diese Episode, wie sie auf dem Papier mal stand. Und das Schlimme ist, finde ich, nee, ist nicht schlimm, also weil es macht jetzt die Folge nicht kaputt, aber ich wünsche, sie hätten einfach gesagt, komm, lass uns das einfach nochmal aufgreifen, vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt in der Staffel, statt jetzt hier zu sagen, ach, jetzt haben wir dieses ganze tolle Drehmaterial und zwei Tage hier Szenen gedreht und die wollen wir alle nicht mehr verwenden, dann lass doch wenigstens hier so Schnipsel einfach hier mal so reinsprengseln hier und da unmotiviert. Also. Aber das ist es jetzt nun mal.
Ja.
Ja. Soweit. Unser ausführlicher Rant oder mein Rant und deine Anerkennung.
Ja, Akzeptanz, also ich habe nichts gegen Flashbacks, Episoden und auch, dass uns das irgendwie nochmal nagelt. Ich frage mich halt auch, vielleicht haben sie, also warum musste das jetzt unbedingt alles noch in dieser Folge irgendwie reingepackt werden?
Es ist zu viel, ja, ja, klar.
Ja, genau. Und ich frage mich vielleicht deshalb, oder ich spekuliere, vielleicht deshalb, weil, also Adama, wir wissen ja jetzt, dass er hoffentlich auch überleben wird. Also ich denke mal, das ist jetzt so.
Ja.
Aber Adama ist jetzt tatsächlich erstmal eine Zeit lang ausgenockt. Also egal, wie du es drehst und wendest, er wird erstmal eine Zeit lang eben kein Schiff kommandieren können.
Ja.
Das heißt, Ty wird jetzt eben diese Funktion übernehmen. Und auch wenn er 70.000 Mal betont, dass das immer noch das Command von Adama ist und dass das so lange auch sein Command bleiben wird, bis er halt stirbt, etc., etc. Nichtsdestotrotz muss Ty jetzt seine entsprechende Position einnehmen und erfüllen. Was, glaube ich, für ihn auch insofern ganz gut sein kann als Charakter, weil er daran vielleicht auch wächst einfach an der Aufgabe. Weil er ja dann plötzlich auch Dinge entscheiden muss und in Verantwortung gezogen wird für Dinge, für die er sonst eben nicht gerade stehen musste.
Ja.
Und ich glaube deswegen vielleicht auch, wir jetzt mit aller Macht das sozusagen vor den Latz geknallt bekommen haben, warum er so treu und loyal ist zu Adama, damit wir eben seine Treue und Loyalität im Folge der zweiten Staffel nicht in Frage stellen. Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass er vielleicht als Character-Arc eine sehr starke Entwicklung machen wird, weil er eben diese Position von Adama einnimmt und dann vielleicht auch Entscheidungen trifft, die Adama so nicht treffen würde und dann eben in seine eigene Rolle reinwächst.
Ja.
Und wir dadurch vielleicht ihn dann als Charakter an irgendeinem Punkt in der Geschichte als disloyal empfinden und uns fragen, ob er nicht am Ende vielleicht Adama ausstechen möchte oder gegen ihn intrigiert oder was auch immer. Und ich glaube, damit wir das nicht hinterfragen so stark oder überhaupt hinterfragen, deshalb wurde uns quasi nochmal hier ganz deutlich gesagt, Leute, der ist loyal bis zum Tod, macht euch da keinen Kopf.
Ja.
Das ist meine Spekulation. Aber ob jetzt tatsächlich mit Ty das alles so passieren wird, ob der überhaupt eine Chance kriegt, sich entsprechend zu entwickeln, werden wir ja dann sehen. Also ich weiß es nicht.
super zugunsten der Episode.
Ja, ich war
Scattered.
Jetzt mal positiv gegenüber dem Battlestar Galactica.
Argumentiert. Ich befürchte auch einfach, es ist ein produktionsseitiges Malheur, was hier passiert ist. Okay. So lese ich jetzt hier gerade den Kaffeesatz, nämlich, dass die unzufrieden waren einfach mit der Qualität, der produktionsseitigen Qualität dieser Szenen. Was Sets betrifft, aber vor allem eben die Maske von Michael Hogan und Edward James Olmos und gesagt haben, so können wir das nicht zeigen, aber irgendwie ist es ja doch relevant und jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das irgendwo unterbringen. Und ich hätte es, glaube ich, auch alles okay gefunden. Ich glaube einfach, aber bestimmte Momente hätte man zugunsten dieser Figurenentwicklung, Figurenzeichnung auch etwas mehr atmen lassen müssen und dann zum Beispiel auch einfach sagen können, jetzt rede ich wieder über eine Folge, die es nicht gibt, lass doch einfach mal nicht nach Kobold zurückkehren für eine Folge. Oder nicht nach Caprica. Einfach mal eine Folge lang das aussetzen und diese 2, 3, 5 Minuten, die wir dadurch extra haben, auf was anderes verwenden. Haben sie aber nicht gemacht. Stattdessen sehen wir jetzt hier nochmal eine Schießerei in den Wäldern von Kobol. Das ist jetzt nämlich der Handlungsstrang, zu dem wir zurückkehren.
Gut. Sehr gut.
Auf Kobol. Gaius wird nach seinem Opernhaus-Vision im Delirium außerhalb des Tempels vorgefunden. Auch das sind so Momente. Ich schätze jeden Moment mit Head Six und Balter. Aber auch das haben wir in der letzten Folge schon gesehen. Egal, es wird uns nochmal gezeigt, so oder so ähnlich. Danach befiehlt Crashdown den Rückzug in die nahegelegenen Wälder, um Medikamente für den schwerverletzten Socinus zu finden. Also er liegt ja auf der Bahre, den transportieren sie da durch die Gegend, machen sich Tyrell, Kelly und Karn, heißt der Kollege, noch einmal auf dem Weg zum Raptor. Sie können die Medikamente bergen, werden aber kurz darauf von Zylon angegriffen, wobei Tarn stirbt. Ich fand das okay, aber warum ist das da?
Und zurück zur Frage der Folge, ja,
ja, vor allem heißt der, ich glaube, der heißt Tarn, nicht Karn, der ist Tarn, bin ich ganz sicher. Das ist eine Figur, die haben wir schon zuvor gesehen, im Kobolds Last Gleaming Zweiteiler, aber ich sag mal so, ich bin nicht im geringsten investiert. Ich finde es schön, dass Aaron Douglas, heißt der Schauspieler, der den Chief hier spielt, mal so eine Szene bekommt, wo er richtig emoten darf. Aber ist auch der einzige Punkt von dem Ganzen, weil ansonsten denke ich mir, ja, okay.
Also. Das fühlt sich so ein bisschen an, als hätte er irgendwie auf seinen Vertrag geklopft und gesagt, Leute, in meinem Vertrag steht, ich habe mindestens eine Szene mit ein bisschen Fleisch an den Knochen, die möchte ich jetzt bitte noch bekommen, bevor wir hier fertig sind quasi mit Staffel 2.
Ja,
ich weiß es nicht. Also ich hatte auch das Gefühl, es war eher dazu da, um ihn ins rechte Licht zu rücken. Mhm. Auch da die Frage, wird mit ihm vielleicht Story-Arc-mäßig noch irgendwas passieren? Es fühlt sich momentan nicht so an, aber tatsächlich wurde uns ja gezeigt in dieser Folge, aber auch in der letzten ja schon, dass er ja offensichtlich mehr Ahnung hat als sein Chef. Also da gibt es ja den Soldaten, der ja ihn befehligt und der ja dann auch gesagt hat, wir müssen uns zurückziehen. Ja. Und dann hat er ja schon, schon beim ersten Absturz, also beim ursprünglichen Absturz, hat er ja schon gesagt, Mensch, wäre es nicht sinnvoll, dass wir uns hier jetzt erstmal irgendwie versuchen, irgendwie entsprechend zu etablieren oder so. Und dann meinte er, nein, wir müssen fliehen. Und auch hier ja jetzt wieder, nein, wir müssen fliehen, wenn das jetzt die Zylonen waren und so. Und dann meinte er, ja, aber wäre es nicht sinnvoll zu gucken, ob wir wirklich auch alle Sachen dabei haben. Mhm. Und das ist ja auch das, was dann passiert, dann fehlt dann der zweite Medizinkoffer und so weiter. So. Und ja, und also der Einzige, der aus dieser ganzen Geschichte gut rauskommt, ist er.
Ja.
Und dann hat er natürlich noch diese sehr hochemotionale Bonding-Szene. Ich glaube, da geht es auch so ein bisschen vielleicht um uns zu zeigen, also das Fußvolk leidet halt auch. Es sind nicht nur der Cast, den wir kennen, der auch einfach weit weg ist von der eigentlichen Kriegshandlung, sage ich jetzt mal. Sondern du hast halt auch die kleinen Leute, die halt einfach für nichts sterben im Grunde.
Ich würde, oh Gott, ich entscheide mich dafür, den Advokat des Teufels zu spielen und sage mal, aber wissen wir das nicht bereits aus so gut wie jeder Folge der ersten Staffel, dass eben auch die Soldaten, deren Namen man nicht kennt, eben auch sterben und Soldatinnen und Pilotinnen, weil das passiert doch ständig in der Serie. Also ich liege jetzt wirklich harsch und ich hoffe mal, niemand steigt hier in unsere Podcast-Reihe ein mit dieser Folge, weil ich bin normalerweise wirklich ein New Battlestar Galactica Apologet. Ich gehe oft einfach hier, ich versuche alles zu verteidigen, was nur geht. Aber ich sehe einfach wirklich so, was die Dramaturgie, die Struktur, den Aufbau dieser Episode betrifft, wirklich Probleme. Und für sich genommen ist auch dieser Abschnitt komplett okay. Ich finde, die haben eben einfach nicht das große Budget, um wirklich Actions zu inszenieren, die begeistert. Ich glaube, wir sehen nur nicht mal die Zylonen beim Angreifen. Wir sehen nur, wie so Mündungsfeuer irgendwie zwischen den Steinen oder Bäumen sichtbar.
Nee, und
auch
wir hören einen Knall, genau.
Ja, ja, und im Hintergrund gehen dann eben so ein paar Squibs da los, so ein paar Explosionen und ja, aber es wirkt alles so ein bisschen hemdsärmelig. Trotzdem okay, aber ich denke mir, warum hier? Warum nicht einfach in Folge 2 oder 3?
Ich sag dir ganz ehrlich, und apropos hier Anwalt des Teufels und so, ich hätte diesen Handlungsstrang komplett rausgekickt aus der Folge und auch den Handlungsstrang auf der Erde.
Ja.
Ich hätte die beide rausgekickt. Oder nicht auf der Erde, Entschuldigung.
Auf Caprica,
auf Caprica, genau. Ja, aber das ist vielleicht dann doch ein bisschen, ja. Aber das, im Nachhinein kannst du das natürlich laut sagen. Was ich hier tatsächlich spannender finde als diesen Handlungsstrang, weil ich glaube, wir haben alles zu dem Handlungsstrang jetzt schon gesagt, was zu sagen war, was jetzt eben den eigentlichen Event angeht, außer dass sie halt natürlich jetzt immer noch auf dem Planeten sind und da auch erstmal bleiben müssen, was wir ja dann auch jetzt wissen. Aber was ich hier viel spannender finde, ist tatsächlich die Vision, in die wir reingehauen werden, beziehungsweise in die wir ja zurückkommen, nämlich Gaius und Six, die ja immer noch über dieser Wiege stehen oder dieser Krippe.
Ja.
Und da fand ich übrigens auch den Schnitt sehr gut, weil wir gehen ja quasi von der Diskussion Starbuck und Hilo. Und die Frage, hat überhaupt ein vermeintliches Baby ein Existenzrecht, schneiden wir quasi direkt zu dieser Vision, wo es ja direkt auch darum geht, dass da ein Baby offensichtlich sein wird, das ja existiert. Und das fand ich vom Schnitt her ganz clever hier gelöst. Und ja, die Frage ist natürlich, also ich habe ja gedacht, da liegt ein Baby drin, offensichtlich liegt da ein Kleinkind drin, zumindest wenn wir nach der Handgröße gehen. Und das ergibt auch, das ist auch keine Wiege, sondern es ist eigentlich ein Babybett, deswegen ja, also schon ein bisschen älter. So, und es ist eine Vision und er sagt ja auch, das ist eine Vision, das stimmt ja alles nicht. Six wiederum behauptet jetzt, dass dieses Kind, das da läge, das gemeinsame Kind von ihr und ihm sei.
Mhm.
Und ich so, was? also meine Theorie war ja ursprünglich mal gewesen, dass das vielleicht Boomers Kind dann ist. Meine Theorie ist auch immer noch, dass das Boomers Kind ist und dass sie einfach behauptet, es sei das Kind von ihr und Six, aber in Wirklichkeit ist es es gar nicht.
Ja.
Und dann nimmt sie quasi so wie die Trollkinder, weißt du, die oder diese Kuckuckskinder, die dann einfach ausgetauscht werden von den Trolls so und dann einfach reingelegt werden. Also das Trollkind, also die, vielleicht muss man es erklären, wer es nicht kennt, der Trope ist aus Märchen, der Troll, also die Trolleltern tauschen das Menschenkind gegen das Trollkind aus. Also die schleichen sich dann in ein Menschenhaus und legen ihr Trollbaby in die Wiege und nehmen das Menschenbaby dann mit. Und dann lebt das Menschenbaby halt bei den Trollen und das Trollkind halt bei den Menschen. Und so ein bisschen habe ich das Gefühl, wird es vielleicht mit dem Boomer-Baby sein, dass dann Six behauptet, das sei das Baby von ihr und Balta, aber in Wirklichkeit ist das Boomer-Baby. Aber das ist jetzt, wäre so meine Vermutung, weil wir wissen ja, dass das Boomer-Baby das erste zylonische Baby ist, das überhaupt in dieser Art und Weise gezeugt und eventuell dann hoffentlich auch geboren wird. Und das würde ja dann irgendwie Sinn ergeben. Und hier kriegen wir ja mit Six und Bolter ja auch irgendwie, es hat ja diesen heiligen Status, das Jesuskind, also der Erlöser, so. Und dann würde das ja, und dann, das würde ja nicht passen. Also wenn, also das Alleinstellungsmerkmal, das Boomers Baby dann hätte, würde auf diese Vision da passen.
Ja.
Und ein Baby mit Six und Balter wäre ja dann mindestens mal das zweite Baby, wenn nicht vielleicht noch ein viel späteres Baby. Und das wäre ja dann quasi, hätte ja diesen Status gar nicht. Deswegen, also das ist alles so meine Spekulation. Und überhaupt die Frage, what the fuck, wie es ist, sein und ihr Baby, hä? Und ich fand auch Balters Reaktion darauf sehr schön. Das war auch meine Reaktion. Also, wie? Also ich meine, du bist eine Vision. Wir haben nicht, also wir haben zwar miteinander geschlafen, aber in einer Vision, also nicht in echt. Und woher kommt dieses Kind und warum? Und ja, und er ja dann auch so, ich möchte glauben. Also ja, und dann weint er ja auch noch ganz doll. Und ich finde es so lustig, dass er sagt, möchtest du denn dein Kind nicht halten? So Six, und er dann so, nein. Also beziehungsweise er sagt, ja, aber er schüttelt den Kopf. Also so, als ob dann sein Körper verrät ihn. Also eigentlich will er nicht, weil er Schiss hat, und sagt aber trotzdem ja. Mhm. Und dann fängt er auch noch an zu weinen. Also mit Bolter kann ich auch nicht so richtig was anfangen. Ich weiß nicht, ob der einfach völlig überwältigt ist von dieser Situation, aber der ist auch irgendwie sehr soft in dieser ganzen Vision.
Ja.
Das ist irgendwie ganz atypisch, ja. Also ich habe jetzt ganz viel gerantet. Ich lass dich mal, ich hol mal Luft und lass dich mal zu Wort kommen.
Nein, das ist kein Rant. Du hast einfach nur spekuliert. Ich könnte jetzt böse sein und das tut dir keinen Abbruch all dem, was du gerade gesagt hast, was sehr richtig und sehr schlau ist und sehr valide. Aber wussten wir das nicht alle schon am Ende des großen Zweiteilers zum Ende der ersten Staffel? Ja. Ich finde, es ist einfach im Grunde, vielleicht aber auch einfach der Art der Ausstrahlung, dass jetzt eben wieder in Echtzeit damals 4-5 Monate vergangen sind, geschuldet, dass man gesagt hat, okay, wir müssen die Leute nochmal auf den aktuellen Stand bringen.
Okay, ja, okay.
Aber eigentlich wissen wir nicht viel mehr als vorher. Und wenn ich jetzt mal nach Kobol blicke, mit der einzigen neuen Erkenntnis, ach, jetzt hat noch einer ins Gras gebissen, den wir aber auch nicht wirklich kennen. Ich möchte auch nicht sagen, dass es keine schönen Momente gab. Wie gesagt, ich liebe jeden Moment fast zwischen Hetzix und Bolter, wenn er eben nicht in diesen Cringe-Sexhumor geht, dann ist es für mich eigentlich immer gut. Also, da gibt es ganz wenige Ausnahmen. Ich fand auch den Moment hübsch, in dem eben Gaius erwacht, der softe Gaius, auch sehr, hast du sehr schön umschrieben, und dann eben halt von Kelly, der Mitarbeiterin des Chiefs, erstmal so ein bisschen gemaßregelt wird von, jetzt reiß dich mal zusammen hier, Doc, und komm mal mit. Ich finde auch lustig, dass sie alle immer noch mit ihm so sprechen, als sei er im Grunde ja quasi so auf ihrem Level und gar kein Respekt besteht. Also ich finde es interessant, dass sie vor militärischen Rängen sehr viel Respekt haben. Also dass zum Beispiel der Chief vor Crashdown buckelt lange Zeit noch, obwohl er, der Chief, eigentlich sicher ist, und wir wissen das als Publikum ja auch, eigentlich die besseren Pläne hat und Crashdown wirklich schlechter Anführer ist. Wohingegen hier vor dem Vizepräsidenten, dem bringen sie gar keinen Respekt entgegen. Das ist immer nur so, hier, wach mal auf, Doc, mach dich mal nützlich, du kannst auch mal ein bisschen was mittragen.
Ich wollte nämlich gerade sagen, und es wäre ganz gut, wenn sie diesmal auch was tragen. Also so von wegen, noch nicht mal subtiler Shade, sondern absolut einfach so, du fauler Sack quasi. Ja. Hier haben wir verletzte Leute, die irgendwie mit dem Tod ringen, und du kriegst es noch nicht mal hin, irgendwie eine Kiste zu tragen. Also bitte. Das finde ich ja eigentlich ganz gut. Ich weiß nicht, du hast schon recht, nochmal um die Visionsgeschichte nochmal abzuschließen, du hast schon recht, dass vielleicht ist es ja auch einfach alles eine große Lüge. Also vielleicht verarscht Six ja auch einfach uns alle und auch Walter, und das kann ja auch sein. Aber also ich habe dieser Vision so eine Riesenbedeutung zugemessen, weil einfach wir ja jetzt hier plötzlich die Info kriegen, es ist das Kind von Six und Walter. Das ist für mich eigentlich so dieses Mindblown-Ding, das halt jetzt noch uns erzählt wurde, neu in dieser Folge. Aber ja, also gut. Und naja, Bolter, ich weiß gar nicht so viel, er nimmt eine Kiste, glaube ich, aber nur eine Kiste.
Ja, aber
das ist so ein bisschen so.
Ich möchte auch nicht jetzt vorweggreifen oder aus Versehen irgendwas verraten, aber ich meine, das kann man ja auch im übertragenen Sinne sehen, so von wegen, wir sind alle irgendwie Kinder des einen Schöpfers, und die reden ja auch immer von
hör auf. Also wir
Gott
werden
und
sehen.
Göttern, und ja, also von wegen, es ist unser Kind, das, ich meine, das ist, kann ja auch durchaus einfach nur ein Gleichnis sein, also bildhaft gesprochen. Aber wie gesagt, ich möchte jetzt auch nicht da noch weiter reingehen, weil sonst verrate ich am Ende irgendwas, was du nicht wissen solltest.
Bleiben wir so. Naja gut, also auf jeden Fall, also mehr passiert dann auch nicht. Das war also das Wichtigste. Aber du hast schon recht, es wird ihm halt wenig Respekt gezollt, wobei ich glaube, das ist echt ein Ding des Militärs, weil...
Ja, ich finde das sehr gut, ehrlich gesagt.
Ja, weil die lokal, also die normale Bevölkerung oder die nicht-militärische Bevölkerung, da haben wir ja mitbekommen schon in der Folge, wo es ja auch um die Wahl ging, dass er doch relativ populär ist.
Ja, ja.
Das war ja auch der Grund oder einer der Gründe, warum Rustin ihn ja dann auch als Vizepräsident gewählt hat.
Ja, ja. Die Crew mag ihn, glaube ich. Wobei, nicht alle. Also ich glaube Ty hat, glaube ich, eine spitze Bemerkung gegen Bolter in dieser Folge.
Also warte, wie war das?
Ich wollte gerade sagen,
der Techniktyp meinte, oh, ich wünschte, Bolter wäre hier, weil der halt einfach mehr Ahnung hat. Und dann meinte er so, ganz ehrlich, ich lass lieber von dir das machen, der weniger Ahnung hat, aber halt kein so ein Arschloch ist, sinngemäß. Er hat natürlich ein bisschen anders formuliert, aber ja. Und da dachte ich so, oh, okay.
Wir gehen mal an Bord der Galaktika, da passiert nämlich sehr, sehr viel diese Woche. Und da gibt es sicher noch ein paar Figuren und Handlungsstränge, die wir hier zu begutachten, zu bewerten und darüber zu spekulieren haben. Und zwar an Bord der Galaktika. Nach dem Attentat auf Commander Adama befiehlt Ty einen Überlichtsprung, also der Colonel, um den Nahen Zylonen zu entkommen. Dabei geht der Rest der Flotte verloren, daher auch der Episodentitel. Gator empfiehlt Lieutenant Gator, das flotteninterne Netzwerk zu reaktivieren. Wir erinnern uns daran, das ist etwas, was Commander Adama sofort hat abschalten lassen, damit es nicht von den Zylonen infiltriert werden kann. Er aber jetzt hier, Gator empfiehlt, das wieder zu reaktivieren. Colonel Ty geht auf diesen Plan ein, und die tun das, um die anderen Schiffe wiederzufinden. Adama wird derweil notoperiert und Boomer von Ty verhört. Die Galaktika springt zurück in den Orbit von Kobol und schlägt dort die wartenden Zylonen zwischenzeitlich in die Flucht, während Gator die verstreuten Schiffe kontaktiert und einen gemeinsamen Treffpunkt koordiniert. In letzter Sekunde springt die Galaktika zum vereinbarten Ort. Aber die Crew ahnt nicht, dass ein Trupp zylonischer Centurions während der Raumschlacht in einem unbemannten Flügel der Galaktiker gecrashed ist. Das ist dieser Museumsflügel. Also die machen das schon über die visuellen Effekte hier deutlich. Da sieht man so ein Schild rumliegen, so von wegen hier Viper, altes Modell und so steht da noch so. Also das soll uns deutlich machen. Dafür muss man, glaube ich, auch genau hingucken, dass das eben der Museumsflügel der Galaktiker ist und da ist einfach niemand mehr stationiert. Also das ist wie eine leere Turnhalle in den Schulferien. Also so. Da passiert doch so viel mehr hier. Der Soldat, der mit Laura Roslin betet und können wir sicher alles gleich noch besprechen. So. Aber wo fangen wir an? Bei verletzten Damen?
Also, Kronadama wird operiert und es wird wirklich...
Dr. Kottl ist nicht da.
Ja, es wird wirklich Hand angelegt, also so von wegen keine fancy Technik oder so, sondern man sieht dann wirklich, wie dann auch die Ärztin dann meinte, dann müssen wir halt direkt ran und dann gibt's ja diesen Rippenspreizer, mit dem ja dann die Brust so aufgespreizt wird und dann sieht man auch, wie sie so dreht und ich dachte, ich habe mich gefühlt wie in den 50ern zurück irgendwie.
Ja.
Also das war so wirklich sehr oldschool alles, aber es hat ja funktioniert. Und ja, es wird natürlich so ein bisschen, wir werden in Suspense gehalten über die Folge hinweg, wird er die OP überleben oder nicht, aber hat sie ja dann überlebt.
Wo ist
ja,
Dr. Kottl
ja
nochmal? Der Doktor ist auf irgendeinem anderen Schiff, wird, glaube ich, erwähnt.
Ja, da blicke ich auch nicht so richtig durch, aber so habe ich es auch verstanden.
Und das ist ja
dass
verloren
er halt auf einem
gegangen,
anderen
ja.
Schiff, genau, dass er auf einem anderen Schiff irgendwie war. Ja.
Hier die Medic Ishai, heißt sie mit Nachnamen, wird gespielt von Carrie Nord übrigens, das ist Jamie Bambers.
Das war die, ah,
Frau,
okay, ich wusste nicht genau, welche Rolle das war. Ah, ja.
Die,
ich hatte das gelesen, dass du das geschrieben hattest. Das finde ich auch immer cool, wenn dann irgendwie also sich herausstellt, das ist die Frau von oder, keine Ahnung, die Tochter von oder so. Also ja, schon
ich
sehr viel Vitamin B.
Ich werde in solchen Momenten immer
Business.
Nervös oder gucke ich eben in die Wikipedia oder einen anderen entsprechenden Eintrag mit der Hoffnung, dass die immer noch zusammen sind. Und ich war erleichtert, zu sehen. Die sind auch jetzt 20 Jahre später immer noch zusammen.
Haben,
glaube ich, 3 Kinder und sind sehr happy nach allem, was ich hier so gelesen habe.
Das ist natürlich bei Schauspieler-Ehen ja oft so, dass dann die auch nicht den gleichen Namen haben. Dann weißt du immer nämlich nie genau so, sind sie noch zusammen oder wie auch immer. Ja, und bei Carrie Norton denke ich ja nicht automatisch an Jamie Bamber. Also deswegen namenstechnisch meinte ich jetzt. Also cool. Schön.
Genau, er ist vorübergehend gerettet. Ich fand ehrlich gesagt so die Szenen alle relativ gelungen. Auch die sind eher so klein, kalibrig. Das ist jetzt nicht alles wahnsinnig spektakulär. Ich glaube, wenn man jetzt hier so richtig im heutigen Streaming unterwegs wäre oder auf einem anderen Kabelsender, hätte man da vielleicht auch noch so ein bisschen das alles hier, wir haben kürzlich in unserem Jahresrückblick über The Pit geredet, alles ein bisschen dramatischer darstellen können, hier mit offenem Brustkorb und irgendwie Blut spritzt und es ist alles unglaublich, also effekttechnisch unglaublich ausgetüftelt hier. Aber so, es ist okay. Also, Es ist eben auch eine Notwendigkeit, ehrlich gesagt, um so die Spannung ein bisschen zu halten, weil du kannst natürlich nicht hier Boomer zweimal Adama in die Brust schießen lassen, nur um dann zu sagen, in der nächsten Folge sitzt Adama wieder hier auf dem Krankenbett und sagt, ach, eigentlich geht's mir ganz gut.
Wie es halt immer so ist, genau. Wir haben kein Trauma und mir geht's wieder super. Nächste Folge. Ja, was ich gut fand, war tatsächlich, als dann alles erledigt war und man ihn da halt auf dem OP-Tisch liegen sieht und kurz nicht sicher ist er jetzt noch am Leben oder nicht, diese Narbe, die halt wirklich so einmal komplett von oben vom Hals bis runter zum Bauchnabel so einmal geht, die ja diese klassische Herz-OP-Narben und das ist schon sehr spektakulär gewesen. Also das hat für mich funktioniert. Da brauchte ich auch gar kein spritzendes Blut. Apropos spritzendes Blut, als wir da aufs Schiff kommen, sehen wir ja Adama, der da immer noch über dem beleuchteten Tisch da eben liegt und das Blut, das sich dann halt auf dieser Leuchtfläche eben dass da so fließt. Und ich weiß nicht, ob das vielleicht damit zusammenhing, dass es eben beleuchtet war, aber das sah für mich super unecht aus. Es fühlte sich viel zu hell an. Also es sah sehr nach Fake-Blut aus, ehrlich gesagt.
Blut ist schwierig tatsächlich. Ich glaube, dafür braucht man sehr viel Expertise und ein großes Budget, um das richtig gut hinzukriegen. Aber ja,
wenn wir kurz mal von The Pit reden, ich habe ein Video gesehen, ich dachte, das gibt's doch gar nicht. Die haben so Blutlachen, die auf dem Boden dann liegen, wo du auf den ersten Blick wirklich denkst, es ist richtige Flüssigkeit. Das ist in Wirklichkeit einfach nur so eine feste Gummimasse,
so eine Matte,
die man wie so ein Teppich einfach auf den Boden knallt. Ich habe das gesehen, hätte ich das nicht gesehen, hätte ich das nicht geglaubt, dass es echt ist. Also heutzutage ist man da auch, glaube ich, echt ganz gut mit solchen Effekten.
Ist auch versicherungstechnisch besser, ne? Ich meine, da rutscht man eben auch nicht so leicht drauf aus und hat dann eine riesige Klage am Hals als Produktionsstudio. Aber ich fand, ehrlich gesagt, also mich hat es nicht gestört, hier tatsächlich das vielleicht unecht wirkende Blut. Ich fand es einigermaßen glaubwürdig. Ich finde ehrlich gesagt, so diesen Handlungsstrang und die ganze überhaupt Dynamik zwischen Tai und Dama, schlechtes Make-up hin oder oder her und sehr verkürzte Erzählung hin oder her eigentlich für am relativ gelungensten in dieser Folge. Ty hat auch ein paar wirklich gute Momente. Ich habe mich auch wirklich für ihn gefreut, absolut, dass er eben als kompetent hier dargestellt wird. Auch die Szene mit Ellen, so überflüssig ich die auch fand, dass sie da darf wieder so ein bisschen intrigieren, die Lady Macbeth spielen. Aber also alle Momente mit Ty fand ich cool, weil er auch die tollsten Dialogzeilen hat, der hier That Shifty Bastard, ich habe es mir notiert, das sagt immer Bolter. Und Shifty fand ich einfach ein sehr, sehr gutes Wort. Also dieser er traut ihm einfach nicht. So von wegen, da ist irgendwas im Gange, was Ty Ty ist eben so ein super bodenständiger Typ. Der freut sich, dass er Leute rumbossen darf und abends gibt es eben Schnaps. Und Bolter ist eben jemand, der spielt immer four-dimensional Chess, hat man das Gefühl. Also der ist irgendwie so auf allen Ebenen gerade unterwegs und intrigiert und ist undurchschaubar. Und ich glaube, Ty ist jemand, der hat überhaupt keine zweite Ebene, habe ich oft das Gefühl. Und es passt total gut, dass die beiden sich überhaupt nicht grün sind. Mhm. Ich wollte nur sagen, der Schützmoment in dieser Folge ist eigentlich der letzte zwischen Ty und Adama am Krankenbett, als Ty hier zum komatösen Adama sagt, der ihn natürlich nicht hört, don't you dare die on me now. Also so von wegen hier, wag es bloß nicht zu sterben. Leute, ey, Junge, ich komme nicht da raus ohne dich.
Mittlerweile ja auch fast schon so eine klassische Szene. Aber ja, das hat natürlich alles wunderbar gepasst. Ich war sehr positiv überrascht von Ty in dieser Folge. Also ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Auf der einen Seite habe ich das Gefühl, dass er doch in sehr positivem Licht gezeigt wird, weil er eben doch kompetent handelt. Und er macht ja am Ende alles richtig. Man kann zwar dann jetzt diskutieren, ob man das von vornherein gut oder schlecht findet oder ob er von vornherein gut oder schlecht gehandelt hat. Aber am Ende ergibt ihm das Ergebnis ja recht. Das Ergebnis ist nämlich, die Flotte ist wieder zusammen.
Ja.
Und ja, natürlich ist es jetzt doof, dass die Leute auf Kobol da halt noch ein bisschen so überleben müssen. Aber im Grunde hat er alles, was ein Problem war, hat er im Grunde bis auf Kobol hat er gelöst. So. Aber das ist das eine, da finde ich, wird er doch sehr, und er wird auch respektiert von der Crew, also die da auch mitzieht und so weiter. Also das finde ich alles, da wird er wirklich in gutem Licht gezeigt. Gleichzeitig habe ich aber das Problem, dass gerade am Anfang bei der allerersten Entscheidung, wo er gefragt wird, ob sie denn zu diesem Sicherheitspunkt, den sie da ja vereinbart haben, ob sie da hinspringen sollen oder nicht, wo er ja quasi so einmal so einfriert und dann diesen Flashback hat, und man von außen denkt, also als Crew, der ist jetzt einfach panisch und kann nicht entscheiden und ist inkompetent. Und wir als Zuschauer wissen ja mehr, weil wir kriegen ja mit, was er quasi da innerlich jetzt alles vom inneren Auge sieht. Ja. Und da wird uns auch eine Szene gezeigt, wo eben er mit Adama ja sich unterhält und dann die Frage eben ist, was würde Adama machen? Und die Tatsache, dass er sich dann so stark nach dem orientiert, was Adama machen würde, finde ich, nimmt so ein bisschen ihm sein eigenes Volk weg. Also ich weiß nicht, ob das vielleicht, empfinde ich das nur so. Also du verstehst du, was ich meine? Weil das ist ja dann eigentlich nicht wirklich seine Entscheidung, sondern er macht quasi einfach nur das, was Adama sowieso auch machen würde.
Er macht also, ja dezidiert
er ist noch
nicht
sehr
das.
Im Schatten, ja. Er ist noch sehr im Schatten unterwegs seines ehemaligen Chefes.
Aber er macht also, er eben hat sich auch nicht eine Sache, die Adama auf keinen Fall tun würde. Er vernetzt sich nämlich mit dem Rest der Flotte wieder.
Ja, okay, stimmt. Ja, das ist ja, aber das meine ich ja mit, wenn er, also dass er dann anfängt quasi sich, also eigene Entscheidungen zu treffen und sich ein bisschen abzunabeln, vielleicht auch vom großen Überschatten Adamas. Ich meine, er sagt ja auch wirklich, und das hat er auch wirklich so gesagt, er sagt, Adama ist hier Gott.
Ja.
Ja, das ist Gottes Wort. Und ich dachte so, okay, wow.
Ja,
und das
ja.
ist schon, dass er auch diese Bezeichnung so gewählt hat, diese Erklärung, sagt einfach alles, ja. Und manchmal muss man sich halt von seinen Göttern dann auch befreien. Und ich glaube, das ist das, was wir mit Ty dann auch sehen werden in dieser Staffel. Und das hat jetzt hier begonnen. Und sehr, sehr gut finde ich tatsächlich auch die Szene mit seiner Frau, weil eigentlich, ich finde sie ja grundsätzlich doof.
Ja, ja.
Aber tatsächlich fand ich, ihre bisher stärksten Momente in der Serie waren, wenn sie eben so die Politikerfrau hat raushängen lassen. Also als sie ja dann mit Azog gelobbyt hat, also so nach dem Motto, ja und mein Mann und übrigens und sowieso, ja. Und so eine Art Wahlkampfhelferin da gespielt hat.
Ja.
Genau, ach, was hab ich gesagt? Ich hab Azog gesagt.
Azog, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wo der herkommt.
Wo kommt dieser Name?
Aus der Voyager-Folge oder Babylon 5? Oder?
Ja, du, I don't know. Ich am besten, aber Gott sei Dank bist du noch da. Nichtsdestotrotz, also ihre besten Momente waren immer die, wo sie halt so ein bisschen in diese Richtung gegangen ist. Mhm. Und das hatten wir hier jetzt auch, weil er kommt ja dann völlig mit Blut, völlig von oben bis unten getränkt, kommt er ja zurück eben in sein Quartier, um dann schnell die Uniform zu wechseln. Und in diesem wirklichen Schnelldurchlauf. Ja. Ist so ein bisschen wie mein Coaching, wie so Auszeit beim Sport oder so, weißt du? Preppt sie ihn quasi und sagt, du bist der Mann, ey. Also, dass er auch mit Konfidenz und mit so wieder rausgeht, mit Selbstvertrauen und so. Also, und ich finde, da ist sie wirklich großartig, dass sie halt da genau weiß, welche Knöpfe sie bei ihm drücken muss, damit er da motiviert und voller Selbstvertrauen und mit einer sauberen Uniform halt da einfach rausgeht und das Ganze rockt. Ja. Und ich glaube, ohne sie wäre das vielleicht nicht so gut gelaufen. Also, das fand ich schon sehr, sehr, sehr gut.
Ja. Ich auch tatsächlich. Wie gesagt, ich glaube, mir steht nur das Tempo und sehr ungesunde, wie ich ihn empfinde, Erzählrhythmus hier im Weg, weil ich denke, wow, da steckt unglaublich viel drin. Ich wünschte, diese Szenen hätten Zeit zu atmen. Und ich habe auch mein Rant oder meine Kritik an der Folge begonnen mit, eigentlich im Grunde war das der Moment, also mit Alan und Ty, also mit den beiden Ties, mit Alan und Saul im Quartier, in dem eben auffiel, oh, mit dieser Folge stimmt irgendwas nicht. Aber nicht, weil die Szene an sich so schlecht ist, sondern weil ich mir nur gedacht habe, ach, das jetzt auch noch.
Ja, stimmt. Auch das hätte man eigentlich nicht gebraucht. Aber ich glaube, das war hier für diese Folge wichtig, um eben Ty zu etablieren.
Ja, natürlich. Es ist total wichtig. Andererseits ist, glaube ich, auch die für Alans Figurenentwicklung sehr zentral, dieser Moment, neben dem eben mit der Unterredung zwischen ihr und Tom Zarek, weil die eben auch so prägend, also maßgeblich ist einfach für ihre Figurenentwicklung und man verheizt die quasi in einem Szenario, in dem eben überall sowieso schon die Kacke am Dampfen ist und denkt, das jetzt auch noch. Und ich glaube, also hätte ich das damals geguckt, und dann würde die Serie eben weitermachen im Text und vielleicht Alan gar nicht gastieren, wieder als in der Serie erstmal 6 bis 8 Wochen nicht mehr auftauchen. Ich hätte wahrscheinlich vergessen, dass das passiert ist. Ich finde es einfach erzählerisch. Wie gesagt, ich glaube, ich habe holprig heute schon mal benannt. Das ist, glaube ich, das einzige Wort, das mir
dazu einfällt. Ja, absolut. Ja, es ist einfach viel zu viel reingepackt. Ich habe zwei Fragen, beziehungsweise erstmal die erste. Die Entscheidung mit ganz am Anfang, also wo ja erstmal die richtige Frage ist. Frag mich nicht nach
Lieutenant Gators Plan. Das ist viel, viel Technobabble.
So, ich habe mehrere Fragen.
Wir bauen 5 Firewalls auf.
Genau, also dann habe ich mehrere Fragen. Ja. Erstens, die allererste Entscheidung, die getroffen werden muss, springt die Flotte jetzt an diesen Extrapunkt oder nicht? Fandest du die richtig, die Entscheidung? Weil ich glaube, ich wäre nicht gesprungen. Okay, du wärst
das
auch
Wohl
gesprungen.
Der vielen versus das Wohl der wenigen. Okay, es geht ja quasi nur darum, dass der Raptor dort auf Kobol gestrandet ist und dass da unten eben noch ein paar Mannekes und Fraukes rumlaufen.
Ich hätte einfach alle dann schon mal gekillt im ersten Schritt. So viel schon mal dazu, wenn wir das jetzt als Spiel spielen würden.
Nein. Du hättest doch die Flotte. Du willst die Flotte retten.
Ich wäre nicht gesprungen.
Du willst doch 47.000 und ein paar
zerquetschte
retten.
Ich weiß, aber ich glaube, ich wäre trotzdem nicht gesprungen. Ich weiß nicht. Es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Da sind wir uns jetzt schon mal einig. Zweitens, erst habe ich ja gedacht, dass vielleicht alle richtig gesprungen sind und nur die Battlestar ist falsch gesprungen.
Ja.
Also nicht, dass dann die Flotte weg ist, sondern dass die Battlestar einfach nur falsch gesprungen ist.
Ja, das
ist
auch
die Erklärung
gewesen,
wäre besser, ich glaube, die wäre sinnvoller gewesen als andersrum. Ja, also nicht 50.000 Schiffe sind weg, nein, nur ein Schiff ist weg quasi. Aber dann stellt sich ja raus.
50.000 Schiffe.
Nein,
Menschen.
Also
es sind 20.000 Schiffe.
Ja, ich weiß nicht, wie viel sind wir? 30.000? Wie viel sind
47.000
wir?
Und 47.000. Ein paar hundert,
also nicht 47.000 andere Leute sind weg, sondern nur wir so.
Ja.
Ich fand ja dann ehrlich gesagt die Auflösung dieses Rätsels ziemlich gut. Das geht da einfach ganz dummer Human Error, ja. Also, dass halt der einfach vergessen hat, die neuen Daten zu übermitteln. Und dass die halt noch an den alten Punkt gesprungen sind.
Ja.
Was ich dabei nicht verstehe, ist, weshalb dann nicht einfach die zum alten Punkt dann auch hingesprungen sind.
Ja.
Also ich dachte, da gibt es vielleicht einen Grund für und ich habe den nur verpasst oder so. Okay.
Nein, tatsächlich nicht, weil er in dem Moment nicht weiß, wo die anderen sind und es gibt eine, ich finde es besser gelöst als die meisten Technobabble, also Technobabble, ich glaube, wir haben darüber schon mal gesprochen, ist auch quasi dieser fiktive Tech-Jargon, dessen man sich auch viel in Star Trek bedient, wo dann eben einfach dann Data Unterredung hat mit Geordi LaForge und dann sagt so, wir müssen den Tachyon-Impuls umkehren und blub, die blub, die blub und wir sitzen dann da als Publikum da und im Optimalfall, wenn das einigermaßen nur, genau, gut geschrieben, gut gespielt ist, sagen
super,
wir.
Super, super logisch.
Und genau, eine Variation dessen ist das auch hier. Das hatten wir schon mal in der Miniserie im zweiten Teil, wo wir auch darüber geredet haben, stimmt. wo dann eben die Frage war, wie konnte Apollo sich aus dieser Notlage befreien?
Ja, sie dann vor diesem Motor oder was ist das?
Ja, und er sagt dann auch, ich habe einfach den Impulsantrieb umgekehrt und dann hat es sie so verwirrt, dass die bla 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 und wir so, aha, okay. Und das ist sowas Ähnliches hier. Das wird
Also ich finde es grundsätzlich aber gut, dass hier einfach so ein, dass halt nicht so ein Riesenszenario aufgemacht wurde nach dem Motto, oh mein Gott, das ist irgendwie eine super Sonderreaktion, die passieren kann, wenn Teilchen A auf Teilchen B trifft und deswegen irgendwie so oder was weiß ich, nein. Da war halt eine Person in der Kette, der halt Mist gebaut hat. So, das finde ich ja eigentlich ganz gut als Begründung.
Ja.
Aber meine Frage ist halt auch, das System müssen wir nochmal überdenken, weil es sollte doch mindestens ein Backup drinne sein, der den kontrolliert. Also da müssten mehrere Kontrollinstanzen eigentlich doch irgendwie eingebaut sein.
Ja.
Dass das überhaupt passieren kann, ist halt schon so ein bisschen so, okay. Nichtsdestotrotz haben wir ja dann, wie gesagt, die Lösung. Du sagst es, also Geta mit seinem wir verbinden uns mit dem Netzwerk und überhaupt und sowieso Plan. Ja, also.
Er baut dann diese Firewalls, nachdem er da so Seifenstücke arrangiert vorm Spiegel. Und dann hat er die Idee mit den übereinander geschalteten Firewalls. Und das ist so.
Ich muss dir aber auch ganz ehrlich sagen, ich meine, natürlich war das wahrscheinlich, wenn du ein bisschen Ahnung hast von irgendwas, war das wahrscheinlich alles einfach nur Bullshit.
Ja, ja.
Aber für die Dramatik der Folge war das schon geil. Ich meine, du hast dann auf dem Film, auf dem Bildschirm, es sah so ein bisschen, ehrlich gesagt, aus wie so ein Spiel. Kennst du diese alten Automaten, wo du so dran spielst oder so? So ein bisschen so sah das auch so Pac-Man-mäßig. Aber es war natürlich schon geil, weil du hast gesehen, oh mein Gott, jetzt ist diese Firewall und dann geht die von grün auf rot, weißt du? Und dann der nächste grün wird rot und so. Also das für die Dramatik war das halt schon sehr geil. Und das halt dann immer zwischengeschnitten mit dem, was halt vor der Tür quasi passiert, wo die Piloten halt jetzt gegen die Zylonen direkt kämpfen. Mhm. Also das war schon eigentlich ganz gut gemacht, fand ich.
Ich bin da voll bei dir. Ich habe es ja auch, glaube ich, schon bei anderer Gelegenheit erwähnt und wenn ich hier dann in einem anderen Podcast, ich liebe ja so Countdown-Erzählmechanismen, dieses, wir haben noch 34 Minuten, jetzt noch 16 und die Uhr zählt runter und im Grunde, ist das, was du gerade beschrieben hast, genau das Gleiche. Ne? Die erste Firewall ist kaputt, jetzt sind sie an der zweiten dran, sie fressen sich weiter durch.
Sie sind so schnell.
Wir haben nur noch 18 Sekunden, dann sind sie soweit und daneben tobt eben dieser Kampf, der, ich finde auch, was die visuellen Tricks betrifft, ganz gut gelöst ist. Also die Serie entwickelt sich da auch durchaus noch weiter. Ich fand das schon einigermaßen überzeugend. Also diese Raumschlacht war schon cool. Ja. Für den damaligen Stand der Technik anno vor 20 Jahren. Ja.
Kurze Frage, weil irgendwie habe ich da, also das geht ja auch dann alles so schnell und so hektisch und du guckst einmal nicht hin und plötzlich sind die irgendwie schon ganz woanders wieder. Also ich habe das richtig gesehen, dass die da reingezoomt haben in die Kabine.
Ja.
Von dem, da war ich mir kurz nicht sicher, was ich da jetzt eigentlich sehe. Aber das sah ja auch sehr cool aus, ehrlich gesagt. Und und wo ich auch nicht so ganz sicher war, war, was dann am Ende eigentlich, also wo die da eigentlich abgestürzt sind. Da war ich auch kurz unsicher. Ich dachte
die zylonischen Centurions?
Nein, das Schiff. Mhm. Oh, warte, Moment, jetzt muss ich, da ist doch dann am Ende, also genau, Lee wollte doch dann quasi dem Raumschiff den letzten Kick quasi verpassen, aber konnte nicht, weil dann die Zeit quasi abgelaufen war.
Ja.
Und dann ist aber doch auf genau dem Schiff doch ein anderes Schiff abgestürzt. Oder nicht?
Dieser zylonische Frachter, den wir bisher, so ein Mega-Raider, so ein großformatiger Raider, der stürzt ab in einem Teil der Galaktika, wo eben niemand ist.
Genau.
Ja.
Und da muss ich dir ganz ehrlich sagen, war ich kurz super verwirrt, wer ist jetzt wo abgestürzt? Also vielleicht, ich war da so ein bisschen...
Niemand ist irgendwo abgestürzt, außer die Centurions. Ich glaube, niemand ist irgendwo abgestürzt, außer die Centurions, die am Ende dann in die Kamera schreiten.
Ja, das hat
also
man ja dann gesehen,
dann
genau.
Die Episode entsprechend endet. Das ist übrigens ein Handlungsstrang, der quasi so als Brücke dient zu dem, was dann... Also um das zu kompensieren, was am Ende fehlt, erzählt zumindest Ronald D. Moore im Podcast-Kommentar, dass er da sagt, okay, jetzt haben wir dann auch die ganzen Flashbacks nicht mehr, da müssen wir was anderes machen und dadurch ist eben auch diese Storyline entstanden mit dem, jetzt haben wir hier diese Centurions da an Bord und dazu dann eben mehr in der nächsten Folge.
Ja. Aber ich muss dir sagen, es war schon ein cooles Ende, also so mit diesen roten Lichtern, die da so wie bei, mich erinnert das ehrlich gesagt an Knight Rider. Weißt du, dieses Licht, das immer ja, vorne so hin und her lief.
Kid.
Aber man merkt mir das Alter an. Aber waren die, das muss ich nochmal, da erinnere ich mich gar nicht dran, waren die vorher auch schon rot? Hatten die nicht ursprünglich mal ein grünes Licht?
Nein, die waren immer rot.
Okay, die waren immer schon rot, okay. Ja. Ich meine, das sah schon sehr geil. Also, das war schon, also es war ein guter Cliffhanger, muss man schon sagen. Ja. Ja, also spannend bleibt es auf jeden Fall.
Übrigens hier bei der Gelegenheit doch mal hier Stichwort, die Folge ist voll, was wir noch gar nicht erwähnt haben, Apollo wird reinstalliert als aktiver Pilot.
Ich wollte
Pilot,
nämlich gerade sagen, dann wollte ich nochmal darüber sprechen. Das war genau das, was ich meinte, was eigentlich mit Apollo passiert, genau. Beziehungsweise er hat ja dann so diesen Zwischen, gibt diese Zwischenszene mit Roslyn ja und dann auch noch diesem Gebet.
Ja.
Und so, also da dachte ich auch so, also auch das hätte ich einfach komplett rausgekürzt.
ja, okay. Ich kann meine Gedanken dazu tatsächlich nicht komplett ehrlich und offen äußern, weil...
Ja, weil, aber es hat natürlich, das Thema Religion spielt halt wieder eine Rolle und...
Ich wollte gerade sagen, das hat schon mit Blick auf das, was da noch kommt, durchaus Hand und Fuß.
Also ich glaube auch deswegen ist das überhaupt drin gewesen, das habe ich mir schon gedacht. Was ich noch interessant fand, war, wie denn, wie Apollo behandelt wird, weil ich meine, der ist ja de facto eingesperrt geworden, weil er Tai geschlagen hat, oder? Also das kann man ja vielleicht so runterbrechen, oder?
Nein, er hat eine Meuterei angezettelt. Er hat sich auf die Seite von Laura Roslin gestellt und die Waffe gegen seinen Befehlshaber gerichtet.
Ja, naja, also okay.
Wieso naja? Aus der Sicht von Tai und dem Rest des militärischen Personals hat er damit den Rest der Crew verraten.
Ja, das stimmt schon. Aber auf der anderen Seite, also...
Das ist Hochverrat. Stell dir mal vor, du bist in der Bundeswehr und richtest die Waffe gegen dein eigenes Regiment. Also nicht, dass ich jetzt viel Ahnung habe von militärischen Strukturen.
Ich nehme alles zurück, du hast recht. Schneid's doch am besten raus.
Nein.
du hast schon recht. Nein, aber also mich hat tatsächlich trotzdem gewundert, wie gnadenlos sie dann mit auch Lee umgegangen sind.
Ja.
Weil der ja de facto dann einfach mit den Handschellen in das Gefängnis geschmissen wird. Hm. Und der ist ja immer, und der hat ja das Blut seines Vaters an sich überall dran, an den Händen bis hoch zur Schulter hoch und so und auch auf dem Shirt überall und so. Und ganz ehrlich, also ich finde, man hätte ihm wenigstens erlauben können, das Blut seines vielleicht gerade sterbenden Vaters von seinen eigenen Händen und Schultern und so weiter runterwaschen zu können.
Ja.
Also das fand ich schon krass. Und die einfach so, ist uns doch alles scheißegal, die Fesseln bleiben dran und du bleibst hier drinne, so. Und genauso auch, wie er geschrien hat, als Tai ihn ja abführen lässt und er dann schreit, das ist mein Vater. Also, dass da auch, ich weiß nicht,
Nein, ich bin da ja komplett bei dir. Menschlich ist das für mich alles furchtbar zu ertragen. Wie gesagt, wenn das jetzt alles noch, ich wiederhole mich, die Szene hätte mehr atmen können und auch ein bisschen mehr dramatischen Wumms gehabt hätte, wäre ich da, glaube ich, noch mehr mitgegangen. Trotzdem habe ich das natürlich gefühlt, dass da ein Sohn sieht, wie sein Vater vermutlich vor seinen Augen stirbt und dann sein befehlshabender Offizier, gegen den er sich gewendet hat, aber ich meine, nichtsdestotrotz, es gibt ja eben auch noch immer noch eine Menschlichkeit in all diesem, in diesem Militärkomplex, dann sagt, nee, lass sie mal abführen. Wir geben ihm nicht diese 10 Sekunden, die er vielleicht gleich gerade noch mit seinem Vater gerne hätte. Das ist schon, hart. Und da das fühle ich auch natürlich, weil ich natürlich auch, klar, also Lee Adama oder Apollo als Mensch näher bin, als überhaupt diesem ganzen Militärregime, was mich eh total abturnt, ehrlich gesagt.
Ja, okay.
Aber
ja,
ich verstehe natürlich
aber
auch, dass es Regeln zu befolgen gibt.
Vom Militäraspekt her kann man es natürlich verstehen.
Ja, richtig. Und darauf pochen sie ja. Und das sagen ja auch die Leute, irgendwie alle kreativ an der Serie beteiligt sind. Das soll schon eine Authentizität haben. Mhm. Die Serie soll in der Hinsicht schon so authentisch wie möglich wirken, so weit es eben einer fiktiven Sci-Fi-Serie möglich ist. Und diese Regeln auch, die sie selber aufstellt, auch befolgen und dann nicht bei nächstbester Gelegenheit sagen, ach weißt du, heute werden wir mal fröhlich.
Nee, du hast auf jeden Fall recht. Ja, und es ist ja eigentlich ist es ja gut, dass sie das durchziehen, dass sie auch ihren eigenen Regeln folgen. Wir haben genug Serien erlebt, die das nicht machen und uns darüber auch schon aufgeregt. Deswegen, das ist schon gut. Aber auf menschlicher Ebene habe ich mich damit ein bisschen schwer getan.
Ja, das verstehe ich.
Ja, aber er wurde ja dann reinstated, also quasi zurückgeholt, aber auch nur unter diversen Auflagen. Also den haben sie ja nicht einfach mal so wieder laufen lassen.
Genau, im Sinne von, du machst hier den Job, ne, du wehrst die Feindlichen zu Lohn ab und danach fliegst du sofort wieder hier in den Knast, ja.
Das ist halt der Nachteil, wenn man nicht genug Piloten hat. Also dann muss man halt auch einfach, Kompromisse eingehen.
Ja. Ich fand den einen Typen, der Tai zur Seite steht, das ist auch ein Captain So und So ein Gast, Auftritt von einem Schauspieler, den ich nicht kenne. Den fand ich ein bisschen irritierend.
Der mit dem runden Gesicht.
Richtig, ja. Weil
richtig. Ich kenne den Schauspieler. Ich habe den auch schon in anderen Sachen gesehen. Ja, der ist auch heute noch aktiv. Ja. Und das war der, wo ich gedacht habe, kenne ich den? War der schon die ganze Zeit da?
Ja,
also, weil ich kenne den Schauspieler, aber wusste nicht, ob der schon vorher die ganze Zeit im Hintergrund irgendwo rumgelungert hat quasi. Und ich habe den nur nie gesehen.
Nein.
Weil jetzt war der plötzlich so aktiv.
Genau.
Und wichtig. Und ja.
Ich brauchte eine Minute, um mich an den Gedanken zu gewöhnen, dass wir den tatsächlich meines Wissens vorher noch nie gesehen haben. Ich kenne den Schauspieler auch aus anderen Rollen und er plötzlich eben so eine zentrale Rolle hat. Aber nicht zu zentral, möchte ich zur Ehrenrettung hier oder auch der beteiligten Autoren sagen, weil er gibt so ab und zu Widerworte oder empfiehlt auch mal irgendwas, aber so, ich glaube, die zentralen handelnden Figuren hier an der Stelle sind in der Folge eben Gator und Ty. Und das wird ihnen auch nicht genommen.
Ja, ich meine, uns würde da halt nur einmal nochmal gespiegelt, wie das mit Ty jetzt ist, weil Ty rückt quasi in die Position von Adama und dann muss halt auch einer nachrücken. Also dann geht einfach gehen klar. Eine Stufe hoch in der Abfolge und dazu gehört dann auch eben dieses Bubchen, sag ich mal.
Was haben wir noch? Das Verhör von Boomer, wenn man es so nennen kann, durch Ty, ist eine relativ kurze Szene. Es wird relativ schnell handgreiflich. Konntest du daraus irgendwas mitnehmen? Oder war das nur so ein bisschen
auch vielleicht zwischen den beiden nicht verloren, aber
ja, ich fand die Folge durchaus intensiv und gut gespielt. Ich finde auch
Ja, das schon. Ich frage mich halt, ich frage mich, ob bei Ty da noch mehr dahinter steckt. Ich habe das Gefühl, der hat einfach Apollo auf dem Kieker, aber schon die ganze Zeit irgendwie. Und ich meine, dann, ja, ich weiß nicht. Also irgendwie frage ich mich, ob da noch mehr dahinter steckt, als das, was wir bisher wissen.
Interessant. Also ich fand die auch gut. Es war so ein bisschen Pflichtübung, denke ich mal, weil du kannst jetzt einfach nicht komplett 45 Minuten ins Land ziehen lassen, ohne nicht noch einmal darauf Bezug zu nehmen, dass eben gerade ein wichtiges Mitglied der Crew auf den befehlshabenden Offizier geschossen hat. Also so von wegen, wir erwähnen Boomer jetzt einfach mal eine ganze Folge lang nicht. Ich denke mal, das muss man. Und von daher, es hat die Dynamik zwischen den Figuren nicht wahnsinnig weitergebracht, aber es war gut gespielt. Ich finde, Grace Park wächst auch an ihren Aufgaben. Ich habe bei ihr in der ersten Staffel hier und da auch mal gesagt, na, es wird vielleicht auch ein bisschen viel für sie. Aber einfach auch nur, weil ich oft denke, beim jüngeren Cast sind einfach Katie Sackhoff und Jamie Bamber immer so stark und so charismatisch, dass alle immer im Vergleich so ein bisschen leiden. Und ich immer denke so, oh ja, hier auch der Chief und andere, ich weiß nicht. Gut, egal. Guter Moment, glaube ich, für die beteiligten SchauspielerInnen. Inhaltlich ja, wenig Neues, aber ja. Ich glaube, sie sagt einmal sagen so, bring mich doch um und worauf wartest du noch? Und die übliche Provokation, ja.
Und ich meine, sie spielen das auch beide super, da kann man nicht sagen, das ist ja.
Haben wir noch was oder hat man damit auch alles abgearbeitet, die blöd, weil macht ja Spaß.
Also vielleicht haben wir das ein oder andere noch vergessen, aber was sagst du denn, um da nochmal kurz drauf zurückzukommen, was sagst du denn zu der Geschichte, dass Roslin da eben dann jetzt gebetet hat oder also was machst du aus dem Handlungsstrang irgendwie? Ich weiß nicht.
Ich kann dazu inhaltlich wenig sagen, weil es eben direkt einzahlt auf das, was da noch kommt. Ich fand es interessant, dass sie einen Schauspieler genommen haben, der mit ihr betet, der eben nicht zum Maincast gehört oder auch nicht zu den regelmäßigen Gastdarstellern.
Ich konnte
den auch
erst gar nicht einordnen. Ich dachte, ist der irgendwie ein Schamane oder ist der, was ist der? Überhaupt?
Der ist einfach ein Soldat, also Fußvolk. Ja. Der arbeitet da in der Brick wahrscheinlich, ist einfach Gefängniswärter, wenn du so willst und passt da eben auf die inhaftierten Menschen auf und betet dann eben mit ihr, aber ist eben verzweifelt. Und ich finde es eben auch gut, das hast du ja auch bereits angesprochen, dass eben Menschen, die wir nicht kennen hier, Teil der Besatzung, der Crew, auch eine Stimme gegeben wird, die eben vielleicht auch nicht so im Mittelpunkt stehen, wie hier Tarn, der da stirbt mit in den Armen des Chiefs, der da schreit, nein, nein. Und er, der andere schreit, lass mich gehen, wie auch immer. Mhm. Und dass der Soldat eben auch da beten darf und eben nicht eine unserer, sag ich mal, wichtigeren Figuren, bekannten Figuren, finde ich auf jeden Fall gut gelöst. Und das zeigt, glaube ich, auch ein bisschen so einfach Laura Roslins Wichtigkeit oder Relevanz als Anführerin für auch das militärische Personal. Weil anders als Balter, der eben quasi auch in ein hohes politisches Amt reinmanövriert wurde oder sich selber hat und eben immer noch von allen Doc und Shifty Bastard genannt wird, ist eben Roslyn jemand, die wirklich auch wahrgenommen wird als Instanz, als jemanden, der anführt und an dem man sich wetten kann, wenn es einem schlecht geht.
Okay, ja genau, weil ich, also
ich weiß
ja aber
noch, was da kommt.
Aber, also ich verstehe, warum es da drin ist, ich verstehe auch, was es mit Roslyn zu tun hat und was es und vermutlich auch mit den kommenden Sachen, die jetzt noch so passieren und so, aber mich hat es tatsächlich so ein bisschen überrascht, dass er plötzlich so unmotiviert plötzlich da war. aber ja, das ist natürlich, in dieser Folge haben wir darüber geredet, ist halt irgendwie mit allem so ein bisschen so. Also für einen Staffelauftakt, das ist ja dann jetzt quasi der Anfang zur Staffel 2,
ja,
der uns ja auch quasi bei Stange halten soll für den Rest, der dann noch kommt, weil wir haben ja gerade Staffel 1 hinter uns gebracht, in Anführungszeichen. Mhm. Für einen Staffelauftakt fand ich die Folge an sich okay. Also es war jetzt, die Folge hat alle die Probleme, die wir hier schon genannt haben, hat diese Folge, ja, definitiv. Es war jetzt aber auch keine grottenschlechte Folge. Also
nein,
die Folge war schon
nein,
in Ordnung.
Keine Chance,
die war, ich würde mal sagen, die war gehobener Durchschnitt, aber sie hatte halt schon ihre Probleme. Ob das jetzt teilweise das Pacing ist oder aber eben die Tatsache, dass zu viel reingestopft wurde, dass da auch Szenen nicht atmen konnten oder so. Also das, ja, das war da alles drin, aber grundsätzlich fand ich, war es doch eine unterhaltsame Folge. Und die Teile, die unterhalten sollten, haben das auch. Also die Schlacht war cool. Diese Geschichte, wo die Zylonen sich irgendwie dann versucht haben, das Netz zu hacken und man hat das alles so bildlich gehabt mit Countdown und so. Das war auch cool. Also da waren schon so ein paar Sachen dabei, die auch super funktioniert haben. Und also ich wäre dran geblieben, wenn ich diese Folge jetzt als Auftakt von Staffel 2 gesehen hätte. Hätte ich mir das natürlich jetzt im Nachhinein an der einen oder anderen Stelle anders gewünscht? Ja, schon. Aber ich meine, also bisher bin ich gut unterhalten und freue mich jetzt, was noch kommt. Auf
genau,
das, was noch kommt.
Wir sprechen nächste Woche über Valley of Darkness, Folge 2 der zweiten Staffel, im Tal der Finsternis zu Deutsch. Und
ja,
bis dahin.
Ja, und da frage ich mich natürlich gleich, wenn ich diesen Titel höre.
Ja.
Sorry, dass ich jetzt nochmal reinschwere.
Nein,
also, ja, ich weiß, es gibt kein Christentum da, aber, aber es gibt auch dieses ganz bekannte Gebet. Und ob ich auch wandert im finsteren Tal, ich fürchte kein Unglück, und so weiter und so fort, dein Steckenstein starb und so weiter. Und also ich bin ein schlechter Christ, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, obwohl ich es mal für die Konfirmation auswendig habe lernen müssen. Nichtsdestotrotz muss ich da direkt dran denken, an dieses Gebet. Also mal gucken.
Sehr cool. Wenn das nicht ein guter Teaser ist für nächstes Mal. Bis dahin hört doch bitte Hot Pink, hört bitte By a Lady, hört bitte Trackers, pausiert, glaube ich, gerade. Möchte ich. Kann
ja,
ich trotzdem
beziehungsweise,
empfehlen.
Genau,
hört alte
so eine,
nach.
Eine halbe Pause. Aber wir sind im Januar auf jeden Fall wieder da und zwischendurch kommt vielleicht noch die eine oder andere vergessene Folge.
Ja.
Ja.
Ich wollte nur sagen, erholt euch zwischendurch von uns. Wir haben in den letzten Wochen viel verpodcastet. Wir haben unseren Jahresrückblick gemacht. Wir haben das Staffelfinale der ersten Staffel versendet, auch in einer Woche. Also, wenn ihr auch manchmal denkt, ist vielleicht ein bisschen viel, Britt, Marie und Patrick, hört zwischendurch was anderes, wo ihr uns getrennt voneinander sprechen hören könnt.
Ja, ich meine, genau. Und wer halt keine Celebrities hören möchte, der kann immer noch hören, wie du dich über Filme und Serien, aber vor allen Dingen Filme,
genau,
doch unterhältst. Also das ist doch auch immer ein Hören wert.
Ihr findet Links zu all unseren Formaten in den Shownotes. Bis dahin schickt uns gerne eine Mail an galaktikapodcast@gmail.com. Wir freuen uns über jeden Zuspruch, Zuschriften sowieso, auch gerne Kommentare bei Blue Sky, bei Insta und wo auch immer ihr uns finden könnt. Bei Mastodon ist Britt Marie auch unterwegs. Also wir sind findbar und bis dahin, ja, galaktische Grüße, ne? Oder ich, nee, warte mal, cheesy abmoderieren kann ich überhaupt nicht. Ich soll's lassen. Ich sag einfach bye. Bye.
Macht's gut, ciao. Roger that. I'm with you, leader.